Willkommen zu Recenter News am 21. September 2022. Mein Name ist Alexander Benisch, wir sind auf Sendung für rund 90 Minuten. Die erste und wichtigste Meldung. Russland hat angesichts drastischer Verluste an Gebieten und Truppen in der Ukraine eine Teilmobilmachung der eigenen Streitkräfte angeordnet, beginnend an diesem Mittwoch. Betroffen seien Bürger, die sich derzeit in der Reserve befinden, was nach Verteidigungsminister Sergei Shoigus Rechnerei 300.000 Menschen sind. Besonders beeindruckend soll die Phrase klingen, dies sei nur rund 1% der 25 Millionen Reservisten. Und da muss man halt genau auseinanderziehen, was mit dieser Rechnerei gemeint ist. Also auf dem Papier gibt es halt so viele Männer, die weder Kinder noch untaugliche Rentner sind, aber genauso könnte die Ukraine Millionen Männer in Uniformen stecken und irgendwelche Waffen für jene organisieren. Ein solcher konventioneller Krieg würde auch nur zu einer Materialschlacht und einer Abnutzungsspirale führen. Wir haben es ja von Anfang an gesagt, eigentlich hättest du so mindestens 500.000 Mann aufbieten müssen für die Ukraine. Das Land ist ungefähr so groß wie Frankreich und halt massive Luftwaffeneinsätze, was eigentlich selbstverständlich ist. Ich meine, wir reden hier von absoluten Basics der Militärtaktik, die seit über 100 Jahren so gelten. Und wenn man halt eben jetzt sagt, okay, wir haben 25 Millionen Reservisten, dann heißt das erstmal praktisch nichts. Es gibt halt dann kleinere Kontingente davon, die halt auch nur annähernd realistisch sind. Und wenn man halt eben jetzt dann weiter runter geht, dann landet man, glaube ich, bei der Zahl von 800.000, 900.000, die jetzt dann irgendwie in der Reserve sind oder so. Aber viele davon sind nicht auffindbar. Das heißt, man weiß gar nicht so richtig, wo die wohnen und in welchem Zustand die sind. Und der eine hat ein kaputtes Knie und der andere ist total Alkoholiker geworden und ist ein bisschen plemplem in der Birne. Ja, also 300.000 Mann will man jetzt aufbieten und selbst das ist angesichts der bisherigen Verluste einfach nicht genug. Also wenn man jetzt dann vielleicht auf 500.000 Mann insgesamt kommt und man hat da eben schon so viel Gerät verloren und die Ukraine mobilisiert dann vielleicht 700.000 Mann und hat Heimvorteil, das ist jetzt auch nicht gerade die Top-Lösung. Das wird jetzt auch nicht gerade die Entscheidung herbeizwingen. Diese Leute, die jetzt mobilisiert werden, werden von dem Fronteinsatz noch einmal militärisch geschult. So ein bisschen Bootcamp hier, vielleicht 2-3 Monate. Bestenfalls eigentlich bräuchtest du ein Jahr oder sowas, um da halt halbwegs irgendwie kompetente Leute hervorzubringen. Zusätzlich sollen die bereits eroberten Regionen per Fake-Referendum zu russischem Territorium erklärt werden. Implizit heißt es dann auch, man würde diesen Boden halt mit Klauen und Zähnen verteidigen, also auch mit Atomwaffen, so als wäre das jetzt tatsächlich russischer Boden. Putin warf dem Westen auch vor, Russland atomar zu erpressen, was eine seltsame Aussage ist, die erstmal niemand nachvollziehen kann. Wer weiß, was da alles so für gegenseitige Drohungen ausgestoßen werden. Wir haben auch explizit darauf hingewiesen, dass halt viele wichtige Atomwaffentechnik und Wartungen und so weiter für die Russen, vieles fand in der Ukraine statt bis 2014, dann kam das Embargo und dann haben eben noch Leute aus diesen Industriebetrieben in der Ukraine gesagt, wenn die Russen sich nicht zurückziehen, dann verraten wir halt die ganzen Launchcodes und alle möglichen anderen technischen Sicherheitsdetails von den russischen Atomwaffen. Das verraten wir dann alles an die NATO und da geht es halt eben dann auch um die Details, also bei welchen Messungen, durch welche Sensoren in dieser Atomrakete, ja, bei welchen Messungen geht die Rakete davon aus, dass sie unerlaubt abgeschossen wurde oder irrtümlich abgeschossen wurde. Und dann würde halt so eine Rakete umschwenken auf den einprogrammierten Alternativkurs. Das heißt halt ins Wasser oder irgendwo ins Niemandsland. Ja, einfach um auf Nummer sicher zu gehen. Das heißt, das sind Sicherheitsmechanismen bei solchen Atomraketen, die messen dann, ob tatsächlich dann der Druck richtig sich hier, ob der steigt, ob der sinkt, je nachdem, welchem Winkel die da geschossen wird und so. Und wenn das nicht alles passt, ja, dann wird die Rakete mehr oder minder deaktiviert. Und wenn die NATO sowas in die Hände bekommt, kann man eben Verteidigungsmechanismen dagegen besser entwerfen. Und wer weiß, wie viel von dem russischen Atomwaffenarsenal kompromittiert ist. Vielleicht treibt das deswegen die russischen Generäle hier auch so in den Wahn und sind dann bereit, hier da höher zu pokern in dem Krieg. Selbstverständlich gelten auch immer noch diese üblichen Größenverhältnisse, also Russlands Militärbudget versus EU insgesamt versus USA. Ja, also man wäre dann in 10 Jahren oder was so abgehängt, dass man das nie mehr aufholen kann. Also es braucht halt dieses Drama, es braucht halt irgendwie große Sachen, um da konkurrenzfähig zu bleiben. Dann Es wurde implizit auch mit chemischen und biologischen Waffen gedroht, da haben wir auch schon einiges dazu gemacht. Sowas kann aber auch von der ukrainischen Seite improvisiert werden. Folgen auch für Russlands Militär wären verheerend. Das muss jetzt nicht gleich das giftigste Zeug sein, also an Chemikalien, aber man kann halt eben dann mit halt überschaubaren Anlagen irgendwo auch in der Ukraine, also auf ukrainischer Seite könnte man auch halt eben dann Tonnen und Tonnen herstellen von irgendwelchen Substanzen, die halt den Gegner außer Gefecht setzen oder die halt einfach temporär halt einfach das Kämpfen erschweren. Sachen, die kleben dann überall und die Russen müssen dann theoretisch eigentlich dann ihre eigenen Truppen in diese Schutzanzüge packen und ständig mit Maske und so. Und das macht halt den Soldatenalltag noch viel, viel schwerer. Dann haben wir geklärt, in einer der vergangenen Sendungen, glaube ich, war das, dass also man kann halt eben im Nachhinein jetzt sich viel durchlesen in Büchern wie Biology of Doom über das amerikanische Biowaffenprogramm, das amerikanische Biowaffenprogramm. Man kann auch Rückschlüsse ziehen auf das russische. Das heißt, es ließen sich dann erhebliche Mengen Erreger produzieren, jetzt nicht so hoch ansteckendes Zeug, sondern halt einfach nur Sachen, die halt den Gegner außer Gefecht setzen. Also da löst man jetzt keine Monsterpandemie aus wie im Hollywood-Film, sondern man kann halt einfach dann ein gewisses Gebiet oder Truppenverbände damit beschießen. Und solche bestimmten biologischen Waffen, die kann man halt improvisieren, also eine Produktionsanlage halt hochziehen. Das haben die Briten oder was gemacht, teilweise mit diesen großen Edelstahl-Milchkannen, die gängig waren, und halt das baust du dann auf in so einer Lagerhalle irgendwo. Ja, also nicht nur die Russen haben solche Waffen, sondern die Ukrainer könnten das theoretisch auch improvisieren. Ja. Wir haben es auch gesehen bei einem der Konflikte zwischen den USA und dem Irak. Ich weiß gar nicht mehr, ob das jetzt der erste Golfkrieg war oder der zweite. Ich glaube, es war der erste. Da hat man dann rumgemacht mit einer neuen Impfung gegen halt Milzbranderreger, weil man halt befürchtete, dass die Irakis sowas einsetzen. Es ist ja relativ leicht zu machen und wenn man halt eben so einen professionellen Zerstäuber hat, so einen Vernebler hat, dann kann man halt gegnerische Streitkräfte damit einnebeln und dann stirbt ein erheblicher Teil davon. Und man hat dann rumgemacht, ja, können wir jetzt, wie schnell können wir jetzt einen neuen Impfstoff herstellen und so. Und letztendlich fand man dann keine, ja, keine zeitnahe Lösung, also hat man den Irakis einfach mit Atomwaffen gedroht. Also wenn ihr Anthrax, dann wir Nukes. Ja. Hat man immer gerechnet, ja, ein paar Kilo Pulver, Milzbrandpulver. Und dann killst du halt einen Großteil von 200.000 gegnerischen Soldaten. Dann verabschiedete das russische Parlament am Dienstag ein Gesetz, das die Konzepte Mobilisierung und Kriegsrecht in das russische Strafgesetzbuch einführte. Besonders bestraft werden künftig Desertion, Ungehorsam und Umgehung des Militärdienstes. Ist ja bekannt, dass Soldaten oder Wehrpflichtige sich bisher ständig mit Gefälligkeitsattesten von korrupten Ärzten freikaufen. Der Gesetzesentwurf oder einer von den Gesetzesentwürfen führte auch Gefängnisstrafen für das Versäumnis, ein Waffen an die Armee zu liefern, wie es in staatlichen Verträgen vorgeschrieben ist. Also die gravierenden Produktionsmängel lassen sich damit nicht wie durch Zauberhand beheben. Dafür wäre ja eigentlich viele westliche Technik notwendig, ja, und Präzisionsgeräte und so weiter und so fort und Bauteile. Aber vielleicht wird das die Korruption so weit eindämmen, dass nicht mehr alles Mögliche gestohlen und unterschlagen wird. Wir haben es auch mal genauer aufgeführt in einem Video. Dass halt, also Russland kann sich die Korruption eigentlich nicht leisten. Das amerikanische Militär, der ganze militärisch-industrielle Komplex ist halt da auch super korrupt, aber die Amerikaner können sich das eher leisten. Solange sie es jetzt nicht zu tun haben mit Russland und China gleichzeitig. Was ja natürlich auch ein Szenario ist, das wir jetzt dann bald sehen können. Mal abgesehen davon, welche Absprachen es ganz an der Spitze gibt, heimlich. So ein Dreierkartell, aber. Falls es halt dazu kommt, der NATO gegen Russland und gegen China, wenn das halt ein Szenario ist, ja, warum hat man in Amerika dann warum hat man in Amerika so eine krasse Verschwendung zugelassen und so eine Korruption? Also man hat ja dann Trillions of Dollars ausgegeben nach 9/11 für Irak und Afghanistan und diverse Extra-Projekte und dies und das. Also eine unglaubliche Vergeudung von Geld und wenn man es wirklich mit zwei Gegnern zu tun hat, was ja die potenziellen Gegnern, was ja die konventionelle Sichtweise ist, dann sollte man natürlich dann hier auf das Geld achten. Also die Verschwenderei und so, das passt eigentlich nicht so richtig zu Supermächten, die sich die sich wirklich gegenseitig vernichten wollen. Ich empfehle Ihnen dringend mein neues Buch dazu, Das Kartell der Supermächte, Band 7, Weltkrieg oder Weltregierung. Finden das unter shop.recenter.com als Printversion oder als Audiobuch. Also wenn Sie das sich reindröhnen, dann wissen Sie mehr als fast jeder auf dem Planeten dazu. Also wir haben da, also wir haben diese Methodik perfektioniert. Wir suchen wirklich die besten, absolut besten Informationen weltweit und fügen das alles zusammen, fügen dieses Puzzle zusammen und gehen natürlich über das Quellmaterial noch weit hinaus. Da ergeben sich einige extrem, extrem wichtige Ergebnisse. Also mit Schmiergeld und entsprechenden Kontakten ließ sich in Russland der Wehrdienst bisher vermeiden oder zumindest sicherstellen, dass man in einer angenehmen Einheit landet. Durch die Korruption werden junge Wehrdienstleistende auch immer wieder als billige Arbeitskräfte von Offizieren weitervermietet. Das ist halt wie in der Zarenzeit oder wie im Mittelalter. Das heißt, da so richtige, ja, Mentalität halt wie damals Adel und Leibeigene. Ne? Oder halt richtige Sklaverei. Die russischen Medien deckten zeitweise die entsetzlichen Bedingungen in den Streitkräften auf, darunter schwere Unterernährung, schlechte medizinische Versorgung, Verzweiflung der Wehrpflichtigen, die oft dann Selbstmord begehen oder zu desertieren versuchen, Fahnenflucht versuchen, Amokläufe manchmal, damit sie nicht zu ihrer Militäreinheit zurückkehren müssen. Also da gibt es ja so viele Reportagen darüber, das heißt, da werden Leute da so richtig durch den Mangel genommen und also das ist dann, du wirst dann schlimmer behandelt als jetzt in irgendeinem hinterletzten Regime, das halt auf der Welt oder so und ja, es ist halt die Mentalität. Du musst dann deine eigenen Vorgesetzten irgendwie mehr fürchten als den Gegner. Nur so setzt man da Disziplin durch. Ja. Das ist halt nicht, es ist echt kein Spaß, ein Russe zu sein. Im November 2019 erschoss ein 20-jähriger Wehrpflichtiger acht seiner Kameraden in der Stadt Gorni im fernen Osten des Landes. Halt Vergeltung für Mobbing und eine Vergewaltigungsdrohung. Also du wirst teilweise behandelt wie so ein, fast schon wie so ein Kriegsgefangener Ukrainer. Hier, irgendwie so ein gefangener Ukrainer. Ja, also die Rekrutierungsbehörden, die kamen dann irgendwie nicht hinterher in Russland, um die neuen Leute zu finden. Die man einzieht oder die halt sich dann irgendwie melden, die haben dann eine bescheuerte, wirklich schlechte Gesundheit. Also 50% kannst du eigentlich sofort aussortieren. Oder mindestens auf 400.000 dienstaugliche junge Männer kommen 600.000 junge Männer, die eigentlich untauglich sind. Ein nicht identifizierter russischer Abgeordneter sagte der Moskau Times, Verteidigungsminister Sergei Iwanow habe in einer Rede vor der Staatsduma gesagt, die im Herbst 2001 eingezogenen jungen Männer seien ein erbärmlicher Haufen, der von Drogenabhängigkeit, psychischen Problemen und Unterernährung gekennzeichnet sei. Statistiken des Verteidigungsministeriums zeigen, dass jeder zweite Wehrpflichtige vor seinem Dienstantritt ein Alkoholproblem hatte und dass jeder vierte Drogenkonsument war. Halleluja. Ja, halt viele Soldaten kommen aus benachteiligten, armen Familien und so. Ja, und dann kommen wir ja zu diesem komischen Reserve-Thema. Was sind denn jetzt Veteranen? Was sind Reservisten? Also es gibt auf dem Papier über 900.000 Veteranen, die man in den Dienst zurückrufen könnte. Aber nur ein kleiner Bruchteil kann davon schnell aufgeboten werden. Weniger als 10% der Wehrpflichtigen absolvieren in den 5 Jahren nach Beendigung des aktiven Dienstes eine Auffrischungsschulung. Verteidigungsministerium räumte 2015 ein, dass der Aufenthaltsort von Ex-Soldaten nicht effektiv verfolgt wird, was eine gezielte Mobilisierung unpraktisch macht. Ja. Dann Analysten, die von der RAND Corporation befragt wurden, also die Amis, wiesen einstimmig die Vorstellung zurück vor ein paar Jahren, das russische Militär sei geeignet dafür, große Landkriege mit gleichrangigen Konkurrenten zu führen. Also wenn du jetzt halt dann selbst es mit einem schwächeren Gegner zu tun hast, wie in der Ukraine, ja, du willst ja auch nicht möglich in der Lage sein, an zwei, drei Schauplätzen gleichzeitig irgendwie zu kämpfen. Wie soll das gehen? Dann dieses Kuddelmuddel da, was die Russen da aufgeboten haben an Truppen. Das ist ja nicht unbedingt einheitlich. Also es gibt dann die regulären Militärs, dann gibt es die Nationalgarde, dann die Truppen der Pseudo-Volksrepubliken Donetsk und Luhansk, dann gibt es die Söldnerfirma Wagner und dann noch diese Kadyrov-Leute aus Tschetschenien. Und jede Gruppe ist total verstrahlt und hat halt eine eigene Logistik und eigene Kommandeure und so und die streiten sich auch ständig. Und wie ist es dann, wer kriegt die Luftunterstützung? Ja, der eine sagt dann, ja, wir brauchen die Luftunterstützung, der andere sagt, wir wollen sie aber auch und dann sabotieren die sich vielleicht gegenseitig und machen sich gegenseitig runter. Dann innerhalb dieser einzelnen Einheiten wird dann halt brutal gekämpft um Beförderungen oder halt bessere Posten. Wer kriegt welche? Möglichkeiten, weil je höher du bist als Offizier, umso mehr kannst du halt klauen und unterschlagen. Ja, und das ist halt dann einfach ein riesen, riesen Chaos. Dann heißt es unzureichende Befehlsketten, Kommunikationslücken, Koordinierungslücken, also das ist alles ein Grauen hier. Man hat eben daran gespart, man hat das Geld reingesteckt in Cyberwaffen, atomar, biologisch und chemisch. Neue Seabed-Warfare-Sachen, also Unterwasserkriegsführung mit Unterwasserdrohnen und Passivradar und Passivsonar. Dann hat man Geld reingesteckt in ja, diese neuen Superraketen und Cruise Missiles und so. Da floss die Kohle hin. Dann, was für ein Training kannst du erwarten? So 2, 3 Monate Bootcamp. Also selbst eine Generalmobilmachung würde jetzt nicht das Wunder auslösen. Man kann auf Nordkoreaner zurückgreifen. Die kann man in den Zug hocken. Ja, und die hier, die fahren dann halt irgendwie kurz über die Grenze, dann durch Wladiwostok durch und dann durch ganz Russland durch bis in die Ukraine. Da könnte man auch nochmal 100.000 aufbieten. Wir haben es ja schon mal geklärt, es wäre halt hochpeinlich für die Russen, aber durchaus machbar, dass man jetzt diese Nordkoreaner einsetzt. Man steuert Nordkorea wahrscheinlich seit den Tagen von Kim Il-sung. Aber es wäre halt peinlich, wenn man halt keine richtigen eigenen Soldaten aufbieten würde. Ja, erst wenn jetzt diese Teilmobilmachung stattfindet und man dann halt so 300.000 neue Soldaten hat, dann könnte man vielleicht noch 100.000 oder 200.000 Nordkoreaner hinzuziehen. Das wird dann schon eine richtig größere Nummer, aber die Ukraine wird ja auch, also die Ukrainer mobilisieren ja auch immer mehr und mehr Soldaten und kriegen immer mehr Gerät. Und wie wir ja gesehen haben, jetzt zugegeben durch die New York Times, was man sich auch hätte zusammenreimen können, eine amerikanische Computersimulation im Endeffekt ist das Fundament für diese ukrainische Gegenoffensive. Also man kann alles am Computer durchspielen und durchrechnen und so, und wenn man halt das gewünschte Ergebnis dann hat, dann kann man das so umsetzen. Da kommen natürlich auch wieder Überraschungen und so weiter, und das ist auch nicht unbedingt einfach, hier so einen digitalen Plan umzusetzen, aber es ist halt die Zukunft des Krieges und anscheinend hinken da die Russen sehr stark hinterher. Können das hier nochmal nachvollziehen im Detail. Ich meine, ich hatte das schon vorher gesagt, dass die Amerikaner da halt diese ganzen Sachen liefern an Simulationen. Dann hatten wir das hier. Also Russland hat einen Haufen Offiziere verloren, also Colonels wurden ja erschossen rundum und Generäle und so. Also wurden auch die besten Sniper aufgeboten. Und man konnte halt diese Leute, die dann wirklich an die Front müssen, die konnte man dann halt irgendwie erwischen, und die sind einfach nicht so ersetzbar. Ja? Wenn die halt jahrelange Erfahrung haben, wie willst du da einfach irgendwelche neuen Leute da in diese Posten reinbringen? Dann das ganze Gerät, was kaputt ging, also dieses Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte, ja, das Ding hat irgendwie 750 Millionen Dollar gekostet. Dann der Preis eines der über 60 russischen Kampfflugzeuge, die verloren gingen, liegt zwischen 40 Millionen und 70 Millionen Dollar. Dann noch kaputt sind 48 Hubschrauber, 127 Drohnen, über 1000 Panzer, 5000 weitere Militärfahrzeuge. Das ist ein komplettes Desaster. Laut einem Beamten des US-Verteidigungsministeriums liegt ein Plan für die Vereinigten Staaten, die Ukraine mit neuen Panzern zu beliefern, absolut auf dem Tisch. Ukraine hat bisher Panzer aus der Sowjetzeit eingesetzt, modernen Ersatz angefordert. Die USA haben den europäischen Ländern zuvor geraten, die Ukraine nach Möglichkeit mit mehr Panzern aus der Sowjetzeit zu beliefern, da jeder von einem NATO-Land bereitgestellte Panzer eine umfassende Schulung erfordern würde. Also das ist natürlich super mega umstritten. Wir haben ja das ganze konfuse Getue da gesehen, um halt die Leopard-Panzer und so. Das ist halt von System zu System unterschiedlich. Also manches kannst du relativ schnell bedienen und so und warten. Anderes ist komplexer. Laut Newsweek stellten die USA der Ukraine zwischen dem Januar und dem August 25 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe zur Verfügung. Ukraine benutzte halt lange Zeit diese T-64-Panzer. Dann, was noch weiter dazu kam, ist halt das, was diese sogenannten Privatkonzerne gemacht haben, also Elon Musks Starlink-Internet und dann diese unzähligen Satellitenfirmen, die dann halt ja, Bilder liefern und so weiter und so fort die ganze Zeit. Da konnte man ja immer sagen, das sind Privatfirmen, das ist nicht die US-Regierung, das ist nicht das US-Militär, aber wenn halt dann so eine militärische Funktion eingenommen wird, dann hat das halt auch Konsequenzen. Russland sagt ja jetzt, dass private Satelliten, die von den USA und ihren Verbündeten genutzt werden, inmitten des andauernden Krieges, in der Ukraine zu legitimen militärischen Zielen werden könnten. Ist ja auch nicht so einfach, einen Satelliten da zu vernichten. Also die Äußerungen, die diese Woche von Konstantin Woronzow vom russischen Außenministerium hier bei den Feinden hier gemacht wurden, kamen eben da halt mitten rein. Es sei ein gefährlicher Trend, hieß es, Weltraumtechnologien etc. etc. Ja. Jetzt kann man sich vorstellen, was das für Konsequenzen hat für das russische Luftraum- oder Raumfahrtprogramm, ja, wenn da jetzt halt eben solche Satelliten weggeballert werden. Ja, dann könnte ja der Westen sagen, wir liefern jetzt auch hier nicht mehr und hier noch Konsequenzen und da noch Sanktionen. Dann hatten wir eine bedeutende Entwicklung über die Türkei in dem Zusammenhang. Präsident Erdogan will das. Erdogan will jetzt in dieses Staatenbündnis SCO, also wird er ja dominiert von China und Russland. Und nun wird schon gefordert, dass es hier Konsequenzen gibt oder halt Sanktionen gibt gegen die Türkei. Also es ist ein wirtschafts- und sicherheitspolitisches Staatenbündnis, dieses SCO. Es ist jetzt nicht explizit die Rede gewesen von einem NATO-Austritt. Es ist auch so jetzt in der Bedeutung noch nicht so vorgekommen, dass jemand sagt, wir sind jetzt in beiden Bündnissen Ost und West. Ich meine, gibt ja den einen oder anderen, der halt das auch für Deutschland hier gefordert hat, also aus den AfD-Kreisen und so generell pro-russische Kreise hier, die haben ja dann auch gesagt, man solle irgendwie unabhängig sein, aber man solle irgendwie gleichzeitig hier so Bündnisse haben mit den Russen. Meistens ist es so, wenn jemand oder irgendeine Organisation sagt, Deutschland unabhängig und so West- und Ostorientierung, meistens verbirgt sich da in Wirklichkeit nicht die Forderung nach echter Unabhängigkeit dahinter, sondern es ist halt immer nur so eine Art Türöffner, um dann doch aus der NATO rauszugehen und dann bist du halt gefundenes Fressen. Für den Ostblock, das hat man immer wieder gesehen, das hat auch, glaube ich, Anton Tschechowzow in seinem Buch, in seinem neuesten Buch da geklärt. Ich glaube, es war Tango Noir. Habe ich auch mal ausgewertet im Detail, gab es viele interessante Infos über rechte Organisationen in den letzten Jahrzehnten hier in Europa, spezifisch auch in Deutschland. Also immer wieder hattest du dann rechte Organisationen, die völlig unterwandert waren von amerikanischen Geheimdiensten und den russischen. Ähnlich wird es sich auch heute verhalten. Das heißt, du weißt halt erstmal nicht, wenn jemand den Mund aufmacht, ist das jetzt ein Russenagent oder einfach nur blöd oder ist er jetzt ein amerikanischer Agent? Ja, tut er nur so, als sei er pro Russland? Eine furchtbare Situation und das kann jetzt halt eben dann sich krass auswirken hier mit der Türkei. Ist ja eine, haben ja große Streitkräfte, die Türken, wurde auch aufgebaut mit westlicher Hilfe. Es gab ja lange Zeit diesen CIA-geleiteten Deep State dort und komische Ränkekämpfe, vieles ist nach wie vor im Geheimen. Dann gab es diesen scheinbaren Attentatsversuch auf Erdogan. Da haben wir dann auch nochmal genauer was dazu gemacht. Die verblüffenden Sachen da rausgedröselt. Angeblich hatten die Russen Erdogan gewarnt und ihn damit gerettet. Es gab dann einen super krassen Crackdown in der Türkei gegen verdächtige Netzwerke, also auch dieses Gülen-Netzwerk, wo ja die Amerikaner auch die Finger mit drin hatten und so. Vielleicht auch die deutschen Dienste. War halt nicht unbedingt ganz klar, wer da auf welcher Seite spielt und so. Für viele Länder ist es natürlich dann interessant, wenn sie so eine Art Bismarck hier Strategie einsetzen. Also man erzählt halt den ganzen anderen Imperien, was die hören wollen. Ja, wir sind auf eurer Seite und so. Aber letztendlich versucht man halt das eigene Empire aufzubauen. Und die Türken oder viele Türken wollen natürlich ein neues Kalifat. Ursprünglich war das Kalifat ja auf der arabischen Halbinsel und es waren diese arabischen Stämme, die das dann leiteten, wobei nicht ganz klar ist, wie viele entscheidende Einflüsse da waren aus Ostrom und dem persischen Sassanidenreich von vorher. Aber es waren eben diese Araber und die arabischen Stämme auf der arabischen Halbinsel, die persischen, also die Perser, die Sassaniden waren erstmal auch keine Moslems, die Türken waren auch keine Moslems. Das waren, glaube ich, die türkischen Seldschuken und irgendwann hatten die Araber keinen Bock mehr zu kämpfen, die ganze Zeit, diese Feldzüge zu machen. Also suchte man halt neue Soldaten, die Türken. Die Türken konvertierten halt zum Islam und wurden dann halt immer dominanter und dominanter und irgendwann war das Kalifat halt dann türkisch dominiert und hatte sich unglaublich stark ausgedehnt. Man hatte allerdings nicht diese Entwicklung gemacht dann später, die Entwicklung, wie man es gesehen hat beim britischen Kolonialreich und solchen und französischen Reich, also dass man halt dann ja, halt mehr Technologie mit reinbrachte und mehr Wissenschaft und so weiter und eine straffere Organisation. Ja, und wenn du dich halt nicht modernisieren wolltest, also vor allem dann auch in den 1700er, 1800er Jahren mit der neuen Wissenschaft und dem Industriekapitalismus, wenn du dich nicht angepasst hast, dann gingst du unter. Das war für die Türken dann das Problem, weil ein riesiges, flächenmäßig großes Empire zu verteidigen, ohne halt diese Modernisierung, ist gelinde gesagt unmöglich. Ja, und dann hat man eben also vor allem die Briten mit ihren Geheimdiensten und halt auch Vehikeln wie dem Freimaurertum. Ich meine, du kannst jedes Vehikel nutzen für Spionage. Die langweiligst aussehende Import-Export-Firma, irgendwas. Es muss jetzt nicht immer so eine Freaky, so Logen sein, aber man hat halt eben dann so eine Art Freimaurer-Logen-Ding da gebastelt, maßgeschneidert für ein türkisches Zielpublikum. Hat halt dann junge Leute rekrutiert dort bei den Türken und denen gesagt, hey, wir bringen euch in die Zukunft und ihr werdet ja irgendwie da, ihr kommt da ja bisher nicht zum Zug, weil diese alteingesessenen alten Säcke da die ganze Macht wollen und so. Und so hat man dann die Türkei oder das türkische Kalifat dann entscheidend geschwächt und gleichzeitig hat der britische Geheimdienst dann, hatte der britische Geheimdienst dann die Araber wieder aufgebaut, also Leute rekrutiert. Das war dann halt mehr oder minder die Lawrence von Arabia Story. Das Haus von Saud und so, und man hat dann eben gesagt, das ist back to the roots, das ist wie halt bei Mohammed damals und so, arabische Halbinsel dominiert den Islam. Das ist halt mehr real als jetzt das türkische Kalifat. Und dann hat man eben das dann so wieder aufgebaut und dann kam das Ölbusiness und so weiter und so fort. Jetzt hat man auch Saudi-Arabien natürlich wieder hochgerüstet. Also die könnten auch Atomwaffen kriegen und haben ja unglaublich viel Geld ausgegeben in den letzten Jahren. Also auch Saudi-Arabien, das hatte ich schon vor langer Zeit erklärt, auch die wollten 2020 fertig sein mit ihrer Militärerneuerung. Alle Länder wollten fertig sein 2020 für großes neues Drama. Es hat sich dann jetzt mit dem Drama halt ein bisschen verzögert auf 2022, wahrscheinlich wegen dieser Covid-Pandemie. Irgendeinen Aspekt wollte ich noch nennen zu den Saudis. Also es kann natürlich dann im ganzen muslimischen Raum jetzt dann zu weiteren Kriegen kommen. Also die Iraner, wo wir jetzt gerade Umwälzungen sehen, die Türken, die Saudis. Also Saudis, Türken, Irak, Iran und. Das kann auch noch super, super krass werden. Und sobald wir halt einen zweiten Kriegsschauplatz haben, und dann vielleicht einen dritten in Asien, dann wirkt das wie eine Art Weltkrieg Light. Also das ist jetzt noch, muss jetzt nicht so krass eskalieren, wie es könnte, aber es fühlt sich halt anders an als alles, was wir gesehen haben seit 1945. Erklär das auch genau in meinem Buch Kartell der Supermächte, Band 7, Weltkrieg oder Weltregierung. Dann gab es neues Kuddelmuddel mit dem Gas hier in Deutschland. Also jetzt wurden die Mehrheitseigner der Ölraffinerie PCK, zwei Tochterfirmen des russischen Ölkonzerns Rosneft, unter Treuhänderschaft gestellt, denn die Versorgungssicherheit sei nicht mehr gegeben. Rosneft will sich dagegen wehren. Also bietet man jetzt so die Anwälte auf, die dann da jetzt kämpfen sollen. Wer weiß, was da alles noch für Drohungen hier mit reinschwingen. Also Rosneft sagt, das ist illegal. Man würde alle Optionen prüfen, um seine Aktionäre zu schützen. Vorgehen der Bundesregierung verstoße gegen alle grundlegenden Prinzipien einer Marktwirtschaft. Also wir werden jetzt darüber belehrt, was eine Marktwirtschaft zu sein hat. Ja. Russland will uns dahingehend belehren. Wir haben jetzt immer noch hier Mr. Olaf Scholz und seine SPDler, die ja eigentlich sehr viel daran, also da mitgewirkt haben, dass es überhaupt zu dieser Abhängigkeitssituation kommt und den neuen Pipelines. Und jetzt sollen diese SPDler sich jetzt anlegen mit Rosneft. Also wir beobachten das natürlich dann weiter. Finden auch viele weitere Infos dazu auf recenttime.com. Zu diesen Pipelines, wir haben auch letztens mal dieses Geheimdokument auseinandergenommen von 1981 von den Amerikanern. Also es war halt hauptsächlich die CIA und halt an welchen anderen Geheimdienstler und das Außenministerium. Da wollte man eigentlich das neue Pipeline-Projekt stoppen. Ja, es gab zwar schon Pipelines vorher, erst belieferten die Sowjets da mit Polen und die DDR. Dann gab es so die ersten richtigen Lieferverträge mit der Bundesrepublik, mit Westdeutschland. Dann kam eben der Plan auf für eine neue Mega-Pipeline und erst dann sollte halt Deutschlands Gasabhängigkeit oder Westdeutschlands Gasabhängigkeit extrem steigen. Und die US-Geheimdienste warten halt eben dann davor mit allen möglichen Details und Informationen. Komischerweise gab man dann eben diese Opposition gegen die Pipeline auf. Ja. Und das war im selben Zeitraum, als es halt Geheimverhandlungen gab zwischen Washington und Moskau. Anscheinend war das dann Teil der Verhandlungsmasse. Ja, also es geht immer natürlich dann tiefer und tiefer, als es den Anschein hat. Und dann brachen diese Diskussion aus, ich glaube in YouTube in der Kommentarsektion. Also da meinte dann irgendwie jemand, nein, wir waren ja vorher, also schon in den 70ern und vorher, waren wir schon total energieabhängig von den Russen und so, und das hat alles toll, hätte alles toll funktioniert und die hätten immer zuverlässig geliefert, also sollten wir das jetzt auch so weiterführen. Also darum ging es, glaube ich, demjenigen, um dieses Narrativ, ja, dass halt Russland ein verlässlicher Lieferant gewesen sei und ergo sollen wir jetzt dann irgendwie die Ukraine denen zum Fraß vorwerfen. Und ich habe dann eben gemeint, nee, also in den 70ern, 60ern und so, da war das noch lange nicht so mit dieser Energieabhängigkeit. Ja. Dann habe ich dann halt alles Mögliche nochmal hier zitiert und kurz genannt. Ja, also vor allem diese Zusammenfassung von den US-Geheimdiensten und so und an wichtigsten Stellen nochmal raus zitiert, habe das auch gepostet als Story auf recenter.com. Ja, also wo dann genau gesagt wurde, Gasabhängigkeit steigt dann von 14 auf fast 30%. Und Gas ist ja wegen den Pipelines natürlich dann komplizierter als jetzt Öl. Öl kannst du immer irgendwelche Tanker hin und her schicken. Öl kriegst du auch eigentlich überall her. Gas ist halt eben dann komplizierter. Außerdem wurde die Industrie im Laufe der Zeit dann erst gasabhängiger. Das heißt, lange Zeit hat man eher anderes verfeuert und dann wurden wir da auch nochmal abhängiger. Das war halt eben dann der Punkt von diesem Memo, von diesem Geheimdienstbericht, dass halt einfach dann, ja, dass der Faktor Abhängigkeit halt eben dann viel krasser wird in der Zukunft. Und diese neue Pipeline sollte halt eben dann Mitte der 80er fertig werden. Aber das wollte dann derjenige in der Kommentarsektion nicht hören, der hat dann irgendwie rumgebohrt, nein, nein, ich würde da völligen Käse erzählen, wir waren vorher total energieabhängig und das stimmte halt einfach nicht, auch nicht beim Öl. Ich habe da eine alte Spiegel-Story rausgekramt, irgendwie aus den 70ern, Mitte 70er oder irgend sowas. Und da hieß dann in der Story, dass halt, ja, bisher kaufen wir Westdeutschen nicht viel Öl von den Sowjets. Die versorgen sich hauptsächlich selber, haben wir noch Probleme mit dem Export. Und wer weiß, wie sich das in der Zukunft auswirken wird. Also nicht mal, dann ging Diskussion hin und her, ja. Das heißt, derjenige meinte dann, ah, ich habe gar nicht über Gas geredet, obwohl er über Gas redete. So, und ich meinte das Öl, wir waren voll ölabhängig vor 1980. Und dann habe ich gesagt, nee, das stimmt auch nicht, das haut so auch nicht hin. Ja, also das waren so ein bisschen moving the goalposts, ja. So, ah, ich meinte generell Energieabhängigkeit, ich redete von Öl. Und ich meinte dann, nee, du hast hier dann Post für Post über das Gas gesprochen, hast dann irgendwelche Uralt-Pipelines noch genannt, die halt hauptsächlich dann irgendwie die Polen versorgten, die DDR. Und dann kam halt irgendwann so eine Pipeline mit einem Liefervertrag für Westdeutschland, aber das war jetzt auch noch nicht so wirklich der Rede wert. Das war jetzt auch noch kein richtiges krasses Abhängigkeitsverhältnis. Das Abhängigkeitsverhältnis sollte erst dann Mitte der 80er kommen mit der neuen Pipeline. Und als derjenige dann gemerkt hat, dass er da sich dann verrannt hat, dann versucht er plötzlich zu sagen, nee, er redet ja eigentlich die ganze Zeit überhaupt nicht von Gas, sondern von Öl. Wir waren so von Öl abhängig. Und dann sagte ich, nee, das haut auch nicht hin. Also man merkt halt, wie unwillens Leute sind halt, die Realität zu akzeptieren, wenn einem die Realität nicht gefällt. Das bezieht sich jetzt längst nicht nur auf die aktuellen Sachen oder was jetzt in der nahen Zukunft kommen soll, sondern wenn man jetzt die nähere, jüngere Vergangenheit rekonstruieren will, wie hat sich Deutschlands Energieabhängigkeit so entwickelt? Selbst da sträuben sich Leute gegen jedwede Realität, weil sie halt irgendein bestimmtes Narrativ verfolgen. Ja? Sie wollen irgendeine bestimmte Sichtweise über die russischen Energiequellen. Und das soll dann das Fundament sein halt für unsere zukünftige Politik. Ja, und davon erhoffen sie sich dann wieder die nächste Milchmädchenrechnung, die nächste Milchmädchenrechnung und so. Und wenn du da ein bisschen nachbohrst, dann, ja, dann träumen sie schon von irgendwelchen krasseren Sachen. Aber wie gesagt, hat mit der Realität so nichts zu tun. Sondern ich hasse das, wenn Leute irgendwas publizieren oder dich mit Leuten unterhältst und muss ich bei jedem Satz bei demjenigen fragen, glaubt ihr den Käse wirklich, den er da erzählt? Ist das nur reine Taktik? Geht es ihm um was anderes? Und macht er jetzt nur Aktivismus? Schnüffelt er wirklich seinen eigenen Klebstoff? Ich hasse sowas. Dann haben wir einen wichtigen Beitrag auf recenter.com. Und zwar, nicht mal die Konservativen durchschauen wirklich die linke Agenda und die woke Agenda. Ja, wir machen immer wieder mal was zu einem Thema und Das ist so fundamental. Ja, das heißt, die linke Woke-Agenda wurde von sehr schlauen Wissenschaftlern unter Anleitung des angloamerikanischen Militärs ausgearbeitet. Und dabei war selbstverständlich mit von Anfang an eingebaut, dass der Widerstand in berechenbaren Bahnen verlaufen wird. Ja, weil die Rechten verhalten sich immer gleich. Also kannst du natürlich dann von vornherein schon mit einbauen, ja, wie das dann verlaufen wird. Also das heißt, ganz wichtig, die Oberschicht ist nicht wirklich gespalten in der rechts oder links, weder in den USA noch in Britannien und dann halt auch bei diesen europäischen Staaten. Das ist nicht wirklich so gespalten. Oberschicht ist familiär strukturiert, zelebriert genau das, was 90% der Bevölkerung nie haben sollen, also weitreichende Clanstrukturen und echten Wohlstand. Bereits einige Jahre vor Karl Marx planten Figuren wie Clinton Roosevelt in den USA einen amerikanischen Sozialismus, um den gewöhnlichen Bürger überregulieren und überbesteuern zu können. Hauptsache, die Krümel, die vom Tisch abfallen, werden unter den 90% so umverteilt, dass niemand den Aufstand wagt und jeder abhängig ist vom Staat. Und es ist halt dementsprechend für Linke wie für Rechte beiderseits heute völlig irritierend, wenn man ihnen offenbart, dass der Sozialismus und halt die Woke-Agenda, die sogenannte kritische Theorie, letzten Endes nicht auf rebellische Kommunisten zurückgeht, sondern auf die alteingesessene angelsächsische Oberschicht und insbesondere auf bestimmte Linien des Hochadels. Ja, Hochadelslinien, die bis zu 1200 Jahre zurückreicht. Karl Marx war wahrscheinlich ein Informant für die Behörden in Preußen und England. Es gibt auch keine Weisen von Zion, wie man es im rechten Lager vorgelogen hat und so. Also es ist für die Leute unglaublich irritierend, weil die haben halt eben dann diese Vorstellungen nicht nur in ihre Weltsicht eingebaut, sondern in ihre Identität eingebaut. Das heißt, jeder ist ja sofort beleidigt, wenn man irgendeine Vorstellung von demjenigen nicht übernimmt oder kritisiert. Das ist immer eine persönliche Beleidigung. Und weil jede Gruppierung heute solche gruppennarzisstischen Kulttechniken einsetzt, deswegen ist halt die Kommunikation, also in Sachen Qualität, völlig zusammengebrochen. Ja, das heißt, jeder ist in seinem Kult drin. Und fühlt sich dann persönlich angegriffen. Aber es ist, wie es ist. Das heißt, wenn jeder nur taktiert, wir können das nicht, also es muss wenigstens eine Plattform geben wie Recenter, die halt den Leuten sagt, wie es ist. Und das heißt, es gibt die Führung auf dem Planeten, ja, die absolut mächtigsten Leute auf dem Planeten, das sind einfach deutschstämmige Leute. Ja, ich meine, du kannst hier bei uns, das siehst du auch teilweise in Familien hier oder auch bei uns. Hier bei uns in den Familien, du kannst hier, also ich meine damit jetzt wirklich da tatsächlich unsere Familien, du kannst da wie so eine Linie ziehen von Nordeuropa bis halt dann so Süddeutschland und so. Das ist halt quasi vom skandinavischen Raum, dann quer durch den deutschen germanischen Raum bis hin in den südgermanischen Raum, wo dann halt irgendwann das Weströmische Reich dann da so, wo das Weströmische Reich dann so reingedrungen ist und hat sich dann so vermischt. Ja, das Weströmische hat sich dann mit dem Germanischen und so vermischt. Ich meine, wir suchen sie mal so ein germanisches Nationalmuseum und das ist wirklich so ein Mischmasch aus römischer Ikonografie, römischer Kunst und halt diesem Urdeutschen. Und dementsprechend siehst du halt eben dann, du siehst die blonden Haare, du siehst dann halt so die weniger blonden Haare, du siehst halt, siehst blaue Augen, grüne Augen und dann irgendwann, bei mir siehst du auch so ein bisschen dunklere Haare. Ich scherze immer, ich bin eben ein bisschen römischer als andere Leute in der Familie. Das heißt, ich bin jetzt nicht ganz so, so hyperdeutsch unbedingt, so orderly obstinate und so. Aber das ist halt einfach, das ist die führende Gruppe der Welt. Ja, das heißt, wenn sie sich den Hochadel anschauen und so, jetzt mit der Beerdigung der Queen und so, das sind die mächtigsten Leute der Welt. Diese Clans wachsen seit 1200 Jahren, mindestens, und haben dann alles mögliche in der Gesellschaft infiltriert mit ihrem Geld und ihren Strukturen und ihrem Geheimdiensten und das ist die Oberschicht. Ja. Es gibt keine Windmühlen von Zion. Es gibt auch keine Ragtag-Kunti-Bunti-Truppe, die da jetzt irgendwie so einen Machtfaktor darstellen würde auf der Welt. Ja, jede Gruppierung fühlt sich irgendwie bedroht. Das heißt, so das rechte Spektrum, die sind ja auf diesem White-Power-Trip gelandet. Das heißt, sie sehen sich halt als Weiße besonders bedroht durch die linke Woke-Agenda und so. Aber es geht halt immer nur darum, die Oberschicht, genau wie im Mittelalter, die wollen nicht, dass halt die normalen Leute das haben, was die Oberschicht hat. Clanstrukturen, echter Wohlstand, Geheimdienststrukturen, richtiges Wissen. Ja, darum geht's. Das heißt, das Mittelalter hier in Europa war auch ziemlich mies für die weiße generelle Bevölkerung. Das heißt, die 90% unserer Vorfahren waren Leibeigene. Das war nicht schön und konservativ. Ja, früher war auch nicht alles besser, einfach gesprochen. Und diese Form der Herrschaft, aus der sind wir nie rausgekommen. Das heißt, du hast nur Imperien gehabt. Nach der Tradition von Rom. Ja, das heißt, man hat dann zwar gesagt, wir haben jetzt irgendwelche Neuerungen, wie die USA, eine Republik und so, aber es ist alles römisch. Dann konstitutionelle Monarchie in Britannien, in Wirklichkeit blieb alles römisch. Dann hast du gehabt so Sozialismus in Russland, das ist aber auch alles eine römische Diktatur geblieben. Nichts hat sich wirklich verändert. Und man versucht halt eben natürlich dann die 90%, dass die sich untereinander streiten. Und es ist halt einfach für die Leute unglaublich, ja, unglaublich irritierend, wenn man ihnen halt erzählt, das ist nicht so, wie du denkst. Ne? Das heißt, der Sozialismus war total infiltriert von der Oberschicht. Und wenn du den Rechten halt erzählst, die Leute, die ja eigentlich so als, die Leute, die ja eigentlich so als positiv betrachten würdet, so weiße, angelsächsische Oberschicht und so, diese Leute unterdrücken euch. Diese Leute machen alles Mögliche kaputt. Vor allem Familienstrukturen bei den gewöhnlichen Leuten. Und wirtschaftliche Strukturen. Ja, das heißt, diese Leute, die repräsentieren jetzt nicht nur ihre eigene Tradition, sondern sie repräsentieren auch den Fortschritt in Form der Wissenschaftsorganisation Royal Society und britischen Freimaurertum und so. Das heißt, die kontrollieren das ganze Spektrum. Ja, also von gerade auch das, was jetzt halt so rumgeht mit dem Begriff Transhumanismus. Ich meine, ich sitze hier vor einem PC, alle sitzen vor dem PC, alle sind verbunden mit dem Internet und alle lassen sich irgendwie das vordenken, durchs Internet. Ich meine, wir sind eh schon in der transhumanistischen Ära. Diese Oberschicht kontrolliert das alles und wenn du jetzt den generellen Aktivismus anschaust, die unzufriedenen Leute, das ist so primitiv und so dumm. Ich meine, du trittst gegen die besten Leute der Welt an. Du trittst gegen die schlauesten Wissenschaftler der Welt an, ja, und aber der gängige Aktivismus ist so dumm und so simpel. Wie soll da was rauskommen? Ja, also da muss ein völliger Neustart passieren. Queen wurde jetzt zu Grabe getragen. Unglaubliches Spektakel. Ja, Riesenaufwand für jemanden, der angeblich nur eine Symbolfunktion hatte. In Britannien kannst du eh nicht mehr auseinanderziehen, wo der Adel aufhört und die scheinbare zivile, politisch, militärisch, wirtschaftlich, geheimdienstliche Sphäre beginnt. Wichtigen Premierminister, Militärs, Geheimdienstchef und so weiter entstammen Adelsfamilien, die seit Generationen treu den Linien der Welfenwettinen und Reginare dienen, beziehungsweise dazugehören. Und unsere traditionellen Ideologien, die wir da haben, fußen auf der wackeligen Grundannahme, dass der Adel insgesamt seine Macht eingebüßt hätte. Bei dem französischen Adel und den Habsburgern und den Hohenzollern mag dies zutreffen, aber nicht wirklich bei Welfen, Wettinen und Reginaren. Diese wurden nicht weggefegt von Veränderungen der Gesellschaft, sondern diese Adelslinien kontrollierten diese Veränderungen der Gesellschaft. Man kontrollierte die Aufklärung, Fake-Aufklärung und die Wissenschaft durch das britische Freimaurertum und die Royal Society. Die Bank of England schuf das fraktionale Reservebanking, man schuf die Megakonzerne und die modernen Behörden, Geheimdienste. Also das ist alles ganz, ganz wichtig für unser Verständnis hier. Das heißt, es bringt dir nichts, hier so einen Standard rechten Kurs oder linken Kurs oder was auch immer hier einzunehmen oder so Mitte-Aufklärung einzunehmen und dann rumstänkern gegen die anderen Leute, die an einer anderen Ideologie anhängen. Sondern du musst halt wirklich dann gemeinsam agieren, auf die Leute zugehen und sagen, okay, versuchen wir mal gemeinsam zu verstehen, was hier los ist. Ja, weil jeder weiß eigentlich, in seiner eigenen Gruppe läuft auch viel schief und irgendwas stimmt hier nicht. Vor den 1700er, 1800er Jahren gab es die offene Adelsherrschaft und Leibeigene. Danach wurde in verschiedenen Ländern Verschiedenes ausprobiert. Also meistens auch zum Schein, ja. Republiken, Sozialismus, Militärregierung. Es war ein Experimentierfeld. Die USA wurden ohnehin zu groß, als dass man das alles klassisch hätte verwalten können damals. Ja, ohne Computer und so. Also hat man da in Amerika mit Geheimdiensten gearbeitet. Man inszenierte die Scheinfreiheit. Die wichtigsten Institutionen waren natürlich alle nach britischem bzw. römischem Vorbild aufgebaut. In Britannien machte man eine konstitutionelle Monarchie, also ein scheinbares Zwischending zwischen Republik und Monarchie. Die bekannten Sozialistenkreise wurden gründlich infiltriert von Geheimpolizeien. Selbst im zaristischen Russland, also Haushäuser Schleswig-Holstein und Hessen, selbst in Russland gab es die Idee, dass die Zaren künftig in ihrer Position bleiben, aber dass der gewöhnliche Adel darunter entmachtet wird, dass man die Bauern und Arbeiter aus der Leibeigenschaft befreit und dass man dann die Bauern und Arbeiter in einem sozialistischen Konstrukt beschäftigt. Also eine Art Monarchie mit Sozialismus drunter. Das war lange Zeit wirklich auch so der Plan und dann hat man dann gesagt, nee, die Monarchen gehen aus dem Rampenlicht ganz raus. Wir stellen da so ein scheinbares, also so ein Politbüro an die Spitze und das verwaltet dann den Sozialismus. Aber wie gesagt, der Adel ist nie wirklich verschwunden. Also treibende Kraft hinter dem Sozialismus waren nicht die Bauern und Arbeiter, nicht irgendwelche dahergelaufenen französischen, deutschen und russischen Philosophen. Die treibende Kraft war der Hochadel bzw. Anglo-Oberschicht. In Russland konnte man den gewöhnlichen Adel vertreiben, das Land neu strukturieren und organisieren. Ein echtes Verständnis über die Revolution würde alles verändern, was Leute über Geschichte und Politik zu glauben meinen. Ich empfehle Ihnen da mein Buch Tiefste Geheimnisse der Supermächte, Band 1, Revolution. Also überrascht auch nicht, dass für das 20. Jahrhundert das britische Empire maßgeblich war für die westliche Sozialdemokratie durch Vehikel wie die London School of Economics, die Fabians und so weiter. Von den Zaren und den Briten und den Amerikanern wurde das Märchen verbreitet, der Sozialismus sei jüdisch dominiert und der britische Adel sei entmachtet worden von winzigen Bankerfamilien. Auch die US-Oberschicht sei völlig infiltriert worden von jüdischen Kleinstfamilien. Dieses Ablenkungsmanöver steht heute noch im Mittelpunkt der gängigen Verschwörungsideologie und ist weit verbreitet im rechten Spektrum. Ja, es war der Landgraf von Hessen-Kassel, der den ursprünglichen Rothschild rekrutiert und benutzt hatte. Es gab keine Abzocke des britischen Aktienmarkts nach der Schlacht von Waterloo durch die Rothschilds. Das ist auch ein Märchen. Und die fake-privaten Merchant Banks waren unter Kontrolle der Krone, genauso wie die Zentralbank. Der Ostsozialismus bekam seine benötigte Technologie geliefert von westlichen, vor allem amerikanischen Konzernen. Manche Konservative wurden misstrauisch und bekamen dann eine Reihe maßgeschneiderter Ausreden vorgesetzt. Neben dem Märchen über die Windmühlen von Zion gab es noch das Narrativ, dass manche westliche Konzernbesitzer bzw. Oligarchen heimlich Sozialismus wollen. Also es gäbe dann diese bösen Links-Oligarchen, aber es gäbe auch die guten rechten Oligarchen, hieß es, an die man sich halten müsse. Und das war das Fundament der John Birch Society, die Verschwörungsmedien, also die Organisation, die Verschwörungsmedien der USA und Europa, speziell auch Deutschland, dominierten. Also was die Leute hier glauben, ja, das geht auf die Birch Society zurück. Ist also viel Manipulation mit drin. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde im Westen stärker rechts gegen links polarisiert. Ja, lange Zeit waren in den USA die Parteien sich fast identisch. Wir haben es auch mal genau aufgedröselt hier, Democrats und Republicans und generell die Parteien in Amerika. Das hat eine ganze Weile gedauert, bis dann überhaupt so typisch linke Konzepte mit reinkamen. Ja, lange Zeit ging es ja nur darum, sind wir jetzt eher nach britischem Empire-Vorbild oder doch ein bisschen mehr Republik? Das war der politische Gegensatz. Und lange Zeit waren die alle irgendwie pro Big Business und pro Oberschicht und so. Ja, man hat sich also die Rollen ein bisschen verteilt. Zeitweise waren die Democrats die Partei des Südens und schufen so dieses Cowboy-Image und so, um Wähler zu gewinnen. Man wollte die unzufriedenen Verlierer des Bürgerkriegs halt aufsammeln und so. Also, ja, und erst später kam dann diese Links- gegen Rechts-Polarisierung und halt eben diese sozialistischen Elemente. Also, und dann halt nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die Rechten gebraucht als Opposition zur UdSSR und als einen Pol für diesen Kulturkampf. Ja, es war auch gerade in Westdeutschland so, also man hat dann halt wenig Forschung gemacht über den Holocaust und das alles, sondern es hieß dann irgendwie von weit oben. Da kam ein Historiker dann auch irgendwann drauf. Es kam also die Losung von weit oben. Ja, man will jetzt nicht so die ganzen rechten Leute da so vergraulen. Man will die irgendwie halt alle einbinden in den Kampf gegen den Ostkommunismus. Und das war so die Leitlinie. Linken wurden auch gefördert und neben dem revolutionären Kampfgekeife gab man ihnen halt diese kritische Theorie als Werkzeug. Also durch konstantes Gemaule und Polarisieren wollte man langsam aber stetig die Gesellschaft verändern. Die tatsächliche Oberschicht in den USA benutzte diese Spannungen, um die Bevölkerung zu steuern. Manchmal holt sich halt die Oberschicht über Regierungsvehikel, was man will, manchmal über Konzernvehikel. Der Staat kann dich zum Beispiel legal beklauen über Steuern und in die Konzerne darfst du als Steuerzahler nicht reinschauen. Also so kann man sich die Aufgaben aufteilen, je nachdem, wie man es gerade braucht. Und da sowieso keiner mehr richtige Bücher liest heute, ist die meiste Propaganda halt eben in Popkultur und generell im Netz zu finden. Und jetzt haben wir hier so ein Beispiel: Amazon, ein Megakonzern, der den Cloud-Service machen will für das Pentagon, für das Verteidigungsministerium. Amazon heuerte Kommunisten an, um die neue Serie Lord of the Rings, The Rings of Power zu machen. Einige Spanier sind dabei bei der Produktion, die die Franchise irgendwie als Allegorie von Kommunismus gegen Faschismus betrachten, inklusive Anlehnungen an den spanischen Bürgerkrieg. Also man ist da richtig negativ gegenüber allem Traditionellen in Lord of the Rings. Also man hasst eigentlich irgendwie Tolkien und alles, was der da reingepackt hat. Und das widerspricht dann halt im Sinn und Zweck der Vorlage von Tolkien und gewöhnlicher Kinologik. Also das zahlende Publikum soll ja eigentlich alles mögen, was man da auf den Bildschirm packt. Ja, man kann nicht fast alle Charaktere und Strukturen als mies darstellen und sich dann wundern, warum Leute die Show nicht mögen. Also generell inkompetente Drehbuchschreiber und Produzenten wurden gewählt, die dann kritische Theorie anwenden, diese Technik. Man hat jetzt nicht die talentiertesten Leute ausgewählt, sondern die ideologisiertesten Leute. Es handelt sich bei der Serie somit primär um ein Stück Pädagogik, also eine Art dröger Schulunterricht, nicht Unterhaltung. Es soll die Zuschauer formen im Sinne des Sozialismus und deswegen ist die Serie nicht unterhaltsam. Die Macher und multiethnischen Schauspieler fühlen sich ganz toll, aber sie werden bezahlt von einem amerikanischen Megakonzern, der fürs Pentagon den Cloud-Service machen will. Auch linke TV-Hosts mimen die Rebellen, werden aber bezahlt von Megakonzernen. Es ist wirklich so lächerlich. Also linke Subversion wurde halt in kritische Theorie umbenannt und Forscher wie Horkheimer, Adorno und Marcuse bezahlt, um das Konzept weiterzuentwickeln und anzupassen an die Lebensrealitäten des Westens im 20. Jahrhundert. Einige dieser Wissenschaftler begannen ihr Werk in Deutschland in den 1920er und frühen 1930er Jahren, als die Welt noch nicht so genau Bescheid wusste über die Gulags und das Elend in der Sowjetunion. Also man muss sich da immer in die Leute reinversetzen, zu der damaligen Zeit, ja, zu welchen Informationen hatten die Zugang, wie viel war damals noch geheim und ja, das heißt, du kannst da nicht einfach nur abhetzen gegen diese Leute. Ich sage, ich halte von denen jetzt auch nicht viel und von ihrer Arbeit jetzt auch nicht viel. Aber es hilft immer, wenn man sich halt versucht reinzuversetzen in diese Leute und die Situation. Ja, und so kannst du auch mit anderen Leuten besser kommunizieren. Du kannst deren Besorgnisse und Bedürfnisse halt besser nachvollziehen und so kann man bessere Politik machen, ja, anstatt dass du halt irgend so eine Standardlinie machst und dann jeden anderen polarisierst und du willst jeden anderen canceln und hassen. Das haut so nicht hin, ja. Also wenn du halt diese normale Aktivistennummer treibst, dann machst du genau das, was das System eigentlich von dir will. Letztens habe ich das so ein bisschen am Rand mitbekommen in dieser eine Serie Türkisch für Anfänger, weil meine Tochter das irgendwie geguckt hat. Und es ist halt witzig, es ist auf einem hohen Niveau eigentlich geschrieben worden. Ist jetzt nicht so lame wie jetzt halt viele modernere oder noch modernere Serien, aber es ist halt alles total kommunistisch. Also so viele Elemente sind wirklich konstruiert gemäß dieser kritischen Theorie. Also das ist schon ziemlich heftig. Und wenn man es halt mit sowas zu tun hat, da ist halt wirklich bitterer Ernst dahinter. Ja, also ob das jetzt die Drehbuchschreiber auch so genau kapiert haben und so, das ist schon, das ist schon ziemlich übel. Ich meine, es gab ja die frühesten Filme, die dann, also richtigen Kinofilme, die dann von den Russen gemacht wurden, mit halt den Kameras und halt Schnitttechniken und. Also da wurden wesentliche Grundelemente des Kinos auch entwickelt, ja, in Russland. Vor allem auch unter den Sowjets. Und das war ja auch ein Teil von meinem Studium damals gewesen, der sozialistische Realismus, diese Kunstform. Alles war der Ideologie untergeordnet und manches war halt sehr dröge, manches war aber auch dann künstlerisch sehr anspruchsvoll. Also die besten Musiker und die besten Editoren, die besten Regisseure und die besten Kameraleute wurden dann aufgeboten. Man hat dann auch experimentiert. Ja, manche Filme waren relativ modern. Also die Charaktere waren einfach likable und der Humor war da und aber es steckt da halt wirklich dann bitterer, bitterer, tödlicher Ernst dahinter. Das musst du auch sehen. Wichtige von diesen Forschern begannen so in Deutschland und hatten jetzt auch keine richtige Fantasie. Das heißt, sie dachten halt, ja, das, was bisher gemacht wurde, ist irgendwie schlecht. Also versuchen wir es jetzt mit Kommunismus. Ja, mehr wurde da nicht angeboten. Dann flüchteten diese Forscher in die USA, in die Elite-Unis. Ja, nicht irgendwelche crowdfinanzierten, so crowdfinanzierten Einrichtungen, sondern an Elite-Unis. Manche kehrten dann später nach dem Krieg nach Deutschland zurück, starteten dann das Institut für Sozialforschung neu und begründeten die Frankfurter Schule. Also wenn Sie heute irgendwie mit Leuten zu tun haben, was ich Lehrern oder Kids oder ja, oder was ich, ihr Girlfriend oder die Eltern von dem Girlfriend und so, wenn das halt so links zugeht, ja, das geht alles zurück auf dieses Institut für Sozialforschung. Der ganze Case geht zurück auf das. Also niemand hat da wirklich selber nachgedacht. Leider, niemand wollte da über den Tellerrand schauen. Leider, es geht immer nur auf dieselben Standardkategorien zurück. Manche prominente Forscher und deren Geldgeber waren jüdisch und man hatte halt jenen erzählt, es ginge schlicht um Antifaschismus und Maßnahmen gegen Antisemitismus. Dem rechten Publikum währenddessen wurde von oben eingeredet, da sei die jüdische Weltverschwörung am Werk, ja, und die stecken in dem Sozialismus. Also für jeden gab es dann so die passende Erklärung. Das Frankfurter Institut für Sozialforschung wurde finanziert von Felix Weil, ein Mann mit deutsch-jüdisch-argentinischem Hintergrund. Ja, und klar, die Rechten stürzen sich natürlich dann auf den jüdischen Hintergrund. Ja, und meinen dann, ja, der Fall ist klar, das sind die Windmühlen von Zion, bla bla bla. Aber was ist mit dem deutschen Hintergrund? Was ist mit dem argentinischen Hintergrund? Was ist mit weiteren interessanten Hintergründen? 1935 überschrieb dieser Herr Weil der Stiftung des Institutes für Sozialforschung sein Vermögen. Dadurch sicherte er dessen Fortbestand als Institut für Social Research nach der Verlegung nach New York. Ob es wirklich sein Geld war, ist fraglich. Wer ihm dazu vielleicht den Auftrag gegeben hat, den Befehl gegeben hat, ist auch eine interessante Frage. Ja, also du kannst nicht immer nur so eine Standardantwort geben, ja, Windmühlen von Zion, whatever. So einfach ist das nicht, ja. Später in seinem Leben war er dann gezwungen, einer normalen bezahlten Beschäftigung nachzugehen, aber jetzt nicht irgendeiner Beschäftigung. Er unterrichtete von 1969 bis 1973 auf der Ramstein Airbase im Range eines Majors Soldaten der United States Air Force über das Steuerwesen und kommunale Haushaltsfragen, um sie auf das Zivilleben vorzubereiten. Nach seiner Rückkehr in die USA lehrte er abermals in Uniform Geschichte der Luftfahrt auf der Dover Air Force Base an seinem Wohnort. Also da kann man schon ablesen, wer da wirklich die Strippen gezogen hat. Also einer der führenden Leute im linken Spektrum, ja, das steckt dann in der Militäruniform. Tja. 1930 übernahm Max Horkheimer das Institut. Er verfasste eine fundamentale Kritik der bürgerlichen Gesellschaft, die er als eine von politischen und ökonomischen Gegensätzen, ideologischen Widersprüchen und sozialen Ungerechtigkeiten zerrissene Gesellschaftsform betrachtete. Was jetzt keine akademische Meisterleistung war. Deutschland war viel zu lange mittelalterlich und zerfleddert gewesen. Dann kamen plötzlich die moderne Wissenschaft und der Industriekapitalismus, neue Kriege, die Mechanisierung des Krieges, der Erste Weltkrieg. Freilich war das Chaos und hinterließ überall Spuren in der Gesellschaft. Aber welche Lösungsansätze hatte bitte Horkheimer anzubieten, außer sozialistische Luftschlösser? Und irgendwie so eine angebrannte, vermanipulierte Freudsche Psychoanalyse. Man hat halt rumgelabert, ja, irgendwie die repressive Sexualmoral, die halt auf die Kirchen zurückgeht und so. Diese repressive Sexualmoral hätte dann quasi den kaputten Bürger geschaffen, der dann anfällig ist für faschistische, autoritäre Ideologien und da müsste man jetzt ansetzen und halt alles sexualisieren und früh sexualisieren und dann hätte man einen ganz anderen Menschen, der dann gar nicht mehr anfällig ist für faschistische, reaktionäre Systeme und so. Also da wurde halt dann alles Mögliche verbatzt und entscheidend war der Sozialismus, nicht die Wissenschaftlichkeit. Also man hat dann irgendwie von Sigmund Freud und so weiter, haben sich da bedient, aber man hat dann alles rausgestrichen, was irgendwie biologisch war. Deswegen ist halt, sieht man das halt heute in der sozialistischen Milieutheorie und halt in der kritischen Theorie. Also Biologie zählt für die Leute gar nichts, sondern Milieu und Indoktrinierung ist alles. Ja, also als könntest du aus jedem irgendwie alles machen und als gäbe es keine grundlegenden menschlichen Eigenschaften, die du einfach nicht aberziehen kannst und solche Sachen. Ja, und sozialistische Milieutheorie betont ja irgendwie oder überbetont ja das Abfärben. Also, wenn du deine Kinder zu totalen Muschis erziehst und so, dann werden die später anständige, friedfertige Menschen oder sowas, ja. Ja. Dann Horkheimer und Adorno, also die großen Namen, ja. Das heißt, da gehen ja den Leuten die. Also, da kommt ja Begeisterung auf in der linken Sphäre, ja. Das sind ja wie die Lichtgestalten. Horkheimer und Adorno veröffentlichten die Dialektik der Aufklärung. Ja, nichts als amateurhaftes Gejammer, dass die Aufklärung nicht zu den gewünschten Ergebnissen geführt habe. Sie beklagten eine Kultmentalität und eine Mythologisierung der Aufklärung, ohne dass sich wirklich etwas fundamental an den Ausbeutungsverhältnissen verändert hätte. Dass alle berühmten Dichter, Denker und Musikanten der Aufklärung vom Hochadel bezahlt worden waren, hatten die Sozialisten wohl ebenso wenig in der vollen Bedeutung verstanden, wie den Umstand, dass der Adel auch den Sozialismus infiltriert und kontrolliert hatte. Und letztendlich bauten Horkheimer und Adorno den Sozialistenkult voller Mythologisierung mit auf. Man kann nicht Kultmentalität mit Kultmentalität austreiben. Die beiden trauten dem Menschen an sich nicht, es sei denn, jener ist sozialistisch eingebunden und indoktriniert. Diesen, Zitat, spezifisch abendländischen, auf Selbsterhaltung und Herrschaft abzielenden Rationalitätstypus verfolgen die Autoren bis an den Beginn der Menschheitsgeschichte zurück. Also ich werde mir den Text nochmal genauer vorknöpfen. Ja, das ist, klingt ja so falsch. Viel später wurde ja daraus dann linker anti-weißer Rassismus. Ja, das heißt, da hat man ja dann auch so hier diese These mehr oder minder implizit aufgestellt oder explizit aufgestellt. Die Weißen hätten irgendwie das böse Gen oder hätten irgendwie sein irgendwie so verflucht und je weniger Weiße irgendwie Macht besitzen und Familien haben und Wohlstand besitzen, ja, je weniger Weiße, umso besser. Das ist natürlich dann anti-weißer Rassismus. Und einen ähnlichen Stuss hatten ja die Rechtsextremen entworfen. Nur galt bei ihnen das Abendland in Kombination mit Kollektivismus als das Maß der Dinge, während die Orientalen und der Individualismus den Verfall und Zerstörungswerk repräsentierten. Ich meine, da wird es natürlich dann krumm und schief. Also hat man dann irgendwie gesagt, ja, die Orientalen mit ihren Einflüssen hätten dann irgendwie das Römische Reich zerstört. Ja, Moment, die Imperien begannen in Mesopotamien. Was soll das sein? Ja, dann hat man daraus gebastelt, ja, die Juden hätten das Römische Reich kaputt gemacht. Und dann hätten die Juden halt die ganzen anderen Reiche dann in Europa kaputt gemacht. Das jüdische Wesen, hieß es dann irgendwie noch, sei halt, dass das jüdische Wesen sei mehr oder minder auf Selbsterhaltung ausgelegt und Herrschaft ausgelegt und auf Rationalität ausgelegt. Also hat man dann sich da diese Versatzstücke da zusammengenommen, hat einfach neu zusammengebastelt wie Lego-Steinchen. Also gerade bei den Nationalsozialisten, wo man gesagt hat, der Kollektivismus ist gut, ja, Gemeinschaft und Mythologie ist gut, Rationalität oder zu viel Rationalität sei böse. Wie es halt eben gerade gebraucht wurde, um das halt um die Leute zu unterdrücken und halt eben dann ein Imperium weiterzuführen nach römischem Vorbild. Also die Imperien begannen in Mesopotamien, ja, nichts mit Abendland. Auch die früheste, und ich meine, Rom war jetzt nicht anders als Griechenland, die waren nicht anders als mesopotamische Imperien. Auch die früheste jüdische Geschichte kam nicht aus ohne Selbsterhaltungstrieb, Rationalität und Herrschaft. Das ging nicht anders. Alle waren mehr oder minder gezwungen, ja, sich anzupassen an die Gegebenheiten, sonst gingst du unter. Den Kommunisten fehlte es gewaltig an Wissen über Imperien, Geheimdienste, Adel und das Böse. Natürlich konnten sie dann auch keine Lösungen anbieten und ihr Gejammer bringt uns heute nichts. Der klassische Marxismus preist das Proletariat als auserwählte Klasse, um alle Klassen zu beenden eines Tages, aber der Neomarxismus hatte begriffen, dass die Proletarier nicht die benötigten Führungsqualitäten besaßen, also setzte man auf linke, progressive Wissenschaftler und andere elitäre Gestalten. Horkheimer und Adorno verstanden natürlich nicht einmal, wie fake die Russenrevolution an der Spitze war. Es heißt dann hier, mit der stufenweisen Vervollkommnung der Naturbeherrschung, also Technologie, schlage Aufklärung als Herrschaft über eine objektivierte äußere und die reprimierte innere Natur selbst in Mythologie zurück, meinten sie. Zitat, wie die Mythen schon Aufklärung vollziehen, so verstrickt Aufklärung mit jedem ihrer Schritte tiefer sich in Mythologie. Ja, das war so ihre Kritik an der Aufklärung. Ich habe es ja schon mal genau erklärt, ja, die Linken wollten ja nicht alles verändern und befürchteten, wenn der Adel halt seine Macht verliert, dann, wenn man aber dann halt Privatbesitz erlaubt und Unternehmertum erlaubt, dann kommen einfach wieder neue Eliten und du hast halt wieder Ausbeutungsverhältnisse. Das war so natürlich die Befürchtung der Linken. Natürlich gab es neue Ausbeutungsverhältnisse, aber die Linken haben eben nicht ganz verstanden, wie die geheimdienstliche Realität war. Und auch in den linken Regimen war dann nur Ausbeutung. Auch im Sozialismus gab es dann nur noch Ausbeutung. Ich meine, klar machte man aus der Aufklärung einen Mythos und es war wie eine Sekte, die Aufklärungsbewegung. Das siehst du ja, wie die ganzen Gymnasien jetzt benannt sind nach irgendwelchen, das Leibniz-Gymnasium, ja, benannt nach irgendeinem so einem Pseudo-Aufklärer, bezahlt vom Adel, ja, es ist der größte Witz. Und haben wir uns auch erzählt, bei mir im Gymnasium, wir sind die Auserwählten, wir sind Teil der Aufklärung für Rechtsstaatlichkeit und bla bla bla. Ja, und dann passierte 9-11 und alle haben dann irgendwie mitgemacht mit den Vorgängen in Irak und Afghanistan. Ja, und jetzt die gleichen Leute, die dann damals irgendwie so mitgezogen haben, die gleichen Leute und Beamten, fühlen sich jetzt als toll, weil sie halt gegen die Russen sind. Ich meine, ich bin der Letzte, der den Russen traut, aber bleiben wir mal auf dem Teppich, was diese Aufklärung hier anbetrifft, ja. Ich meine, wie hätte es auch anders sein sollen, wenn britische Freimaurer die Linie für die Aufklärung vorgaben und die Royal Society immer mitmischte? Der Kommunismus wurde natürlich zur mythischen Obersekte. Alles wurde mystifiziert. Personen, Ereignisse, Prinzipien. Es war die elitäre Columbia University, wo das bedeutende Institut für Sozialforschung in den USA geführt wurde. Theodor Adorno durfte an das Merton College in Oxford. Herbert Marcuse diente im amerikanischen Geheimdienst OSS in dessen Forschungs- und Analyseabteilung. Danach arbeitete er für die 1946 gegründete Nachfolgeorganisation, das Office of Intelligence Research, das im US-Außenministerium unterstellt war. Für eine weitere OSS-Nachfolgeorganisation, das Committee on World Communism, arbeitete er bis 1951 zeitweise auch als Europasektionsleiter. Unter seiner Leitung erarbeitete das CWC wissenschaftliche Ergebnisse im Dienste der psychologischen Kriegsführung. Nach dem Ausscheiden aus dem Geheimdienst betrieb er weiterhin Studien über den Sowjetmarxismus an dem Russian Institute der New Yorker Columbia University, einem Prestigeprojekt der Rockefeller Stiftung, die Vollkapitalisten, und an dem Russian Research Center der Harvard University. Tja, also so sieht das aus. Das heißt, du hast halt militärische Experten und die besten Experten für psychologische Kriegsführung und damit unterdrückt man halt die 90% primär. Und deswegen ist es halt immer so schlimm, wenn jetzt halt dann irgendwelche halt durchgeknallten Influencer die Leute belabern oder irgendwelche gekauften Influencer die Leute belabern und dumme Influencer die Leute belabern, ungebildete Influencer die Leute belabern, psychisch gestörte Influencer die Leute belabern. Weil ich meine, wir treten hier an gegen halt die Besten der Besten, die schlauesten Leute. Da kannst du nicht kommen mit irgendwelchen Deppen und irgendwelchen billigen Sektenmechanismen. Herbert Marcuse sprach von einer linguistischen Therapie, mit der man die Menschen konditionieren sollte. Deswegen haben wir heute Gendersprech oder politische Korrektheit, bei der bestimmte Worte tabu gemacht werden sollten. Ich meine, im real existierenden Sozialismus, in den Regimen, die glaubten wirklich sogar an Wortmagie, also an bestimmte Phrasenmagie. Ja, das ist etwas, was die meisten Leute gar nicht wissen. Also wenn halt dann Stalin-Propaganda gemacht wurde und Siegespropaganda und wir produzieren mehr Zeugpropaganda, dann war das für viele dann in dem Apparat so eine Art Magie. Ja. Das heißt, man hatte halt immer noch dieses oströmische Erbe, weil Ostrom, ja, lieferte eigentlich den Russen alles. Und deswegen hattest du auch immer so diese Spuren von den Mysterienkulten dann überall noch. Was den Linken bei uns zeitweise in die Hände spielte, waren halt eben die traditionellen unterdrückerischen Mechanismen, die ins Mittelalter zurückreichen, also die Entrechtung von Frauen, Verbote von Spaß, Zensur, überchristliches Hineinregieren in die Privatsphäre und so. Der Pöbel sollte halt etwas Befreiung erhalten durch die linke Agenda, aber insgesamt einfach erneut in ein Gefängnis gesperrt werden. Und solche Kommunistenforscher waren auch beteiligt an der Umerziehung der BRD-Bürger nach dem Krieg. Man hat es ja hat eben sehr schlauen, bemühten Leuten zu tun. Also rechter Aktivismus ist häufig sehr primitiv gestaltet, wobei die sogenannte neue Rechte sich viele Techniken der Linken abgeschaut hat. Genauer gesagt hat die neue Rechte sich selber eine abgewandelte Form der kritischen Theorie gebastelt. Also man sagt halt, wir sind die Underdogs, wir rechten irgendwie und Mainstream ist alles links und wir beklagen jetzt alles, wir kritisieren einfach alles und maulen und meckern. Die Frankfurter Schule befeuerte den Sozialistischen Deutschen Studentenbund SDS. Bundeskanzler Helmut Schmidt war ja mal Vorsitzender des SDS, in der britischen Besatzungszone wohlgemerkt. Wo alles geheimdienstlich überwacht wurde. Schmidt hatte das Eiserne Kreuz zweiter Klasse im Krieg bekommen, war schwerpunktmäßig bei den FLAG-Einheiten zur Luftraumverteidigung. In solchen Kreisen hatten angloamerikanische Geheimdienste Personen als Informanten rekrutiert, um bessere Bombardierungen machen zu können. Franz Josef Strauß steht Akten zufolge aus Ost und West besonders unter Verdacht. Er bekam möglicherweise als Gegenleistung für den Verrat an der Politkarriere vermittelt. Gibt es eine interessante Studie dazu? Helmut Schmidt äußerte sich Anfang 1945 während einer Übung auf dem Flakschießplatz Rerik an der Ostsee kritisch über Reichsmarschall Hermann Göring und das NS-Regime. Bekam dann so ein bisschen Trouble. Sein Großvater väterlicherseits war Ludwig Gumpel, ein jüdischer Banker, wie sich später herausstellte. Er starb mit 75 Jahren in Karlsbad eines natürlichen Todes. Sein Grab liegt auf dem jüdischen Friedhof am Rösseberg in Bernburg. Seine Witwe hielt sich zunächst versteckt in der Nacht Vom 25. auf 26. November 1942 nahmen sie sich auf dem Grabmal ihres Ehemannes mit Gift das Leben. Sein Sohn Max Gumpel emigrierte im Februar 1937 nach England. 1946 kam er als Offizier der britischen Armee nach Bernburg zurück. Es kann sein, dass Helmut Schmidt rekrutiert wurde während dem Krieg vom britischen Geheimdienst. Also man hatte ihn in der Hand wegen des jüdischen Vorfahren. Man konnte ihn auch belabern, warum er jetzt aus moralischen Gründen Nazi-Deutschland verraten sollte. Ja, es wäre zu einfach, ihn einfach nur als Linken zu sehen. Also das heißt, kann durchaus sein, dass halt dann eben die Verwandten und so, dass die das halt den britischen Behörden gesteckt hatten, dass jetzt halt dann in Deutschland halt hier noch jemand ist, der halt einen jüdischen Großvater hat, was die Nazis aber nicht wissen und so. Tja. Ja, wie gesagt, Strauß hat anscheinend die Luftraum, oder es ist gut möglich, dass Strauß halt die Luftraumverteidigung verraten hatte. Und bekam dafür eine Politkarriere geschenkt. Also, amerikanische und britische Oberschicht verhielt sich dauerhaft nach dem Vorbild des europäischen Adels und der römischen Elite. Wohlstand anhäufen, die eigene Familie bzw. Clanstrukturen ausweiten, der Unterschicht und Teilen der Mittelschicht wurde hingegen das Vehikel Sozialismus das genaue Gegenteil nahegelegt, möglichst wenig Privatbesitz und möglichst oberflächliche oder gar keine Familienbindungen. Dann haben wir noch ein paar weitere wichtige Meldungen. Ganz, ganz aktuell. Finden natürlich dann weitere Sachen auf recenter.com unter den kommentierten Nachrichten des Tages. Also, das heißt, es wird aktuell immer widersprüchlicher im neurechten Schwurbellager bei den Influencern. Jetzt haben wir gesehen, das Kompakt-Magazin, das vor wenigen Jahren noch viel berichtete über den NSU-Fall und die tiefe Penetration der rechten Szene durch den Verfassungsschutz, sprang ja auf die AfD-Trendwelle auf und verteidigte die extremsten Gestalten. Also, was soll das? Ich meine, denkst du jetzt, die Szene ist infiltriert oder nicht? Oder wie oder was? Nun wurde bestätigt, dass der Geheimdienst hier unzählige Fake-Accounts auf Telegram und so weiter betreibt. Also mahnt die Kompakt nun, Zitat, bleibt die dringende Aufforderung an jeden patriotischen Nutzer sozialer Netzwerke, auch im digitalen Raum Vorsicht walten zu lassen, Gewalt aufrufen zu widersprechen und ihnen schon gar nicht Folge zu leisten. Zitat Ende. Gleich darunter wirbt man mit einem Banner, auf dem Oliver Janich zu sehen ist, für die neue Sonderausgabe zur politischen Verfolgung von Influencern. Janich wurde ja auf den Philippinen verhaftet und soll ausgeliefert werden wegen Posts auf seinem Telegram-Kanal, in denen die Rede war von Tribunalen, Erhängen und Erschießen, wegen Dingen wie der Pandemie-Eindämmung. Also wie jetzt? Was jetzt? Wo jetzt? Ja, ich meine, ich sage jetzt nicht, dass jeder, der irgendeinen verstrahlten Krempel gepostet hat, dass der jetzt da unter Drängen im Verdacht steht, irgendwie von Geheimdienst zu arbeiten. Nee, es ist einfach in der Szene, wie in anderen Szenen auch, kommt das immer wieder mal vor. Ich warne da seit Jahren schon davor, dass jemand nach dem dritten Bier irgendwie im Chatroom sich dann um Kopf und Kragen redet. Und du weißt ja nicht, welche Methoden alle existieren, ja, um deine Aktivitäten digital nachzuvollziehen. Ich meine, wir verwenden irgendwie alle Windows oder halt Chrome OS oder Mac OS oder Android. Ja, selbst Linux ist angreifbar und so. Du weißt gar nicht, wie tief das reicht, ja. Die Spionage. Und ich habe dann ja letztens mal irgendwie so einen Zusammenschnitt gesehen von Clips von Alex Jones, wo halt Alex Jones dann halt eben dann rummeckert. Ja, Tribunale wegen der Corona-Politik, Tribunale erhängen, erschießen von Politikern und so und Staatsfunktionären und Gesundheitsfunktionären. Also das ist, erinnerte mich natürlich dann an die Posts, die da irgendwie auch aufgetaucht waren über Jahre auf Janichs Telegram-Kanal und die ganzen Videos und so. Das ist ja eingebettet in den Kontext. Da wird dann irgendwie gelabert, die Corona und die Leute sterben alle wegen den Corona-Impfungen angeblich und so. Und dann kommen dann so Forderungen nach Tribunalen. Also das ist natürlich dann vor Gericht ein Riesenproblem, wenn das in so einen Kontext auch noch eingebettet ist. Ich meine, wenn Alex Jones das erzählt hat, ja, das findest du auch in den QAnon-Foren in Amerika, das findest du auch in zig anderen Sphären. Also da gibt es jetzt nicht den einen, der den Ton da vorgegeben hat, sondern das geht halt in der Szene einfach so rum. Das Publikum will es hören und zahlt dafür und dann wird es halt gemacht und ist auch der Gewohnheitseffekt. Ja, Leute machen das, also wird da schon nichts passieren, oder wenn man auf den Philippinen hockt, ja, da wird schon nichts passieren, aber Es wird halt einfach jetzt eine neue Paranoia kommen, ja. Ich meine, wir sehen das ja eh schon im rechten Lager oder bei den Querdenkern und so. Das heißt, jetzt der eine streitet mit dem, weil der hatte irgendwie eine Sammelklage vor und hat dann Geld für eingesackt und dann kommt jetzt irgendwie keine richtige Klage. Und dann verwickelte man sich in andere Sachen und so und alle streiten jetzt mit jedem. Ja, und es steigert dann eben auch die Paranoia. Wer arbeitet heimlich für den Verfassungsschutz? Und ich habe das ja letztens mal genauer erklärt auf irgendeinem anderen YouTube-Kanal, irgendwie Let's Play and Talk oder so ähnlich, was halt davon zu halten ist, ja, mit halt jetzt Influencer, die verhaftet werden und angeklagt werden und so, ja. Ich meine, meistens ist es wirklich halt ein totales Eigentor, wenn du halt bestimmte Sachen sagst und du lebst in so einer Diktatur wie in den Philippinen. Das ist nicht schlau gewesen, das war nie schlau. Und so weiter und so fort. Was ich jetzt noch nicht dazu erwähnt hatte, war, oder was ich irgendwie vergessen hatte als Punkt, war der, dass natürlich, wenn jetzt halt mehr Influencer in Schwierigkeiten geraten, dass der Verfassungsschutz oder wer auch immer, dass die natürlich dann bei dem einen oder anderen versuchen werden, den zu rekrutieren. Ja, also ob jetzt der eine im Knast ist hier in Deutschland oder jetzt hier ausgeliefert wird oder Leute, die jetzt ins Ausland geflüchtet sind und noch dort sich aufhalten. Ja, es kann immer sein, dass dann halt eben der Verfassungsschutz an solche Leute rangeht und sagt: Hey, pass mal auf, wir können dir helfen, dass du nach Deutschland zurückkommst mit deiner Familie und dass du da dann glimpflich vor Gericht davonkommst. Muss halt dann uns irgendwie weiterhelfen und die Szene ausforschen und solche Sachen oder. Oder du sollst halt weiter provozieren in einem gewissen Rahmen. Wir schützen dich dann und dann kommst du wieder nach Deutschland zurück, ja, und kannst aus diesem elenden Land raus, in dem du dich jetzt aufhältst. Oder wenn jemand schon im Knast sitzt, der kann, das kam mir wieder vor, dann kann der Verfassungsschutz oder wer auch immer kommen und sagen: Hey, pass auf, wir können da was drehen, du kommst dann raus und wir können dir halt monatlich Geld zahlen und ihren Job vermitteln oder whatever und so. Also das ist natürlich einfach ein Problem, das haben immer Bewegungen. Ja, dass einfach dann diese Rekrutierungen stattfinden und ist halt einfach, ja, es ist halt, wie gesagt, bei der Kompakt und so, ich meine, es ist alles so komisch und widersprüchlich und so extrem pro-russisch, da muss ich gar nicht irgendwie Gewissheit haben, was da jetzt genau mit diesen Leuten ist oder wo jetzt die härtesten Loyalitäten liegen, ja. Ich muss das gar nicht genau wissen. Ich weiß für mich, dass mir das zu suspekt ist, dass mir diese Leute zu komisch sind und ich halte mich von denen fern und man braucht sowas nicht. Es gibt so viel bessere Leute aus meiner Sicht, die da halt an irgendwelchen Reportagen arbeiten können oder an irgendwelchen Fällen arbeiten können. Ja, wozu? Ja, das gehört halt auch dazu. Ich meine, vieles von dem, was wir machen, ist Spionageabwehr. Das ist nicht einfach nur Influencer und wir labern jetzt mal hier und da. Nein, das ist Spionageabwehr. Das ist eines der wichtigsten Dinge überhaupt, die man machen muss. Dann natürlich der Prozess läuft weiter gegen Alex Jones, der neue Verleumdungsprozess. Wir sehen halt diese Radikalisierung. Also wenn jetzt halt Alex Jones dann vor der Kamera auftritt, irgendwie in der Nähe vom Gericht. Ich meine, also er hat Millionen kassiert dafür, dass er dann die Sandy Hook-Eltern von den toten Kindern als Faker bezeichnet hat. Ja, deren Leben wurde zur Hölle und Jones hat sich dann immer mehr Häuser gekauft und Luxusreisen und Luxusautos. Und anstatt endlich zu sagen, was er hat einen totalen Mist gebaut, seine Firma war total inkompetent und sie haben Leuten den Schaden hier verursacht. Nö, stattdessen immer dreister, immer radikaler. Es sei der große linke Krieg gegen die Patriots und das sei alles Krieg, 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 Krieg. Also er macht im Prinzip den gleichen Aktivismus, den er schon gemacht hat, bei dem Sandy Hook-Thema. Die Linken kommen uns, um uns zu holen, der Krieg gegen die Linken und so. Also immer mehr Radikalisierung wird hier da aufgeboten. Und genauso Donald Trump, der hat sich jetzt ja noch, also Trump hat sich jetzt mehr und mehr solidarisiert, explizit solidarisiert mit dieser QAnon-Bewegung, weil das halt ihn Trump irgendwie schützen soll. Ja, das heißt, er droht ja auch immer: Herr, wenn ihr mir gegen mich Anklage erhebt, dann gibt's halt krasseste Konsequenzen, also seine Kultanhänger werden dann irgendwie Radau machen und so. Ich meine, wer ist so blöd und will quasi den Kapitolsturm 2.0 mitmachen? Oder irgendwie eine andere Aktion hier mitmachen, die dann genauso in der Katastrophe endet. Ja? Also, wer will seinen Kopf hinhalten für diesen geisteskranken, hirngeschädigten Alex Jones oder halt für Donald Trump? Ja. Also dann, ja, werden wir jetzt auch sehen, wie stark sich halt Trump äußern wird zu dem Russenthema, dem Krieg oder Alex Jones Infowars. Viele haben ja gehofft, dass der Krieg bald vorbei ist und die Russen gewinnen und dann kann man halt irgendwie einen Haufen Propaganda labern. Aber jetzt sieht es halt für die Russen schlecht aus und die brauchen eine größere Mobilisierung und die Russen brauchen eigentlich irgendwelche Kommunistentruppen aus Nordkorea. Mal schauen, wie die Influencer da weiter drüber reden werden. Dann, laut einem Beamten des US-Verteidigungsministeriums liegt ein Plan für die Vereinigten Staaten, die Ukraine mit neuen Panzern zu beliefern, absolut auf dem Tisch. Also wenn die Russen jetzt aufdrehen, dann drehen die Amerikaner eben auch weiter auf. Hier war so ein Tweet. Nach 208 Tagen Krieg gingen den Russen laut Oryx-Liste gegen den Russen mindestens 1155 Panzer verloren, also 5,5 Panzer am Tag. Theoretisch wären in 9 Monaten keine Panzer mehr übrig. Also irgendwann stößt halt die gesamte konventionelle Kriegsführung der Russen, stößt sie an ihre natürlichen Grenzen. Und dann blieben nur noch ABC und Cyber-Optionen. Und dann wird es halt eben dann richtig krass. Ich meine, das gesamte russische Stromnetz basiert auf westlicher oder ausländischer Technik. Yikes. Dann. Belarussischer Diktator Lukaschenko hat die Notwendigkeit einer allgemeinen Mobilisierung des Kriegsrechts in Belarus erklärt, um das Land vor der Ukraine zu schützen. Also fühlt er sich da natürlich besonders bedroht hier. Ja, wer weiß, wie viele Leute da noch mobilisiert werden. So, weitere Meldung hier. Zwei mächtige Interessengruppen der konservativen Partei Britanniens mit umfangreichen finanziellen Verbindungen zum Kabinett von Liz Truss haben institutionelle und finanzielle Verbindungen zur Pro-Trump Mercer Family Foundation, wie die Byline Times verraten kann. Also Robert und Rebecca Mercer haben Milliarden und so und die gaben halt Geld an diese Trump-Trendwelle und so. Also überall ihre Finger mit drin. Ist alles super kontrolliert und wenn du halt einen Trend auslöst, dann versuchen alle den Trend zu kopieren. Und labern das dann alles nach. In einer Sonderuntersuchung hat die Byline Times herausgefunden, dass sechs von Liz Trusses Kabinettsleuten finanzielle Verbindungen zu konservativen Organisationen haben, die mit der Mercer-Lobby verbunden sind. Also das heißt, die großen Influencer, die labern halt das, was die Geldgeber sagen. Und das ist einfach ein riesen, riesen Problem. Natürlich dann Kultmentalität. Wenn du da nicht auf Linie bist, dann arbeitest du den Linken zu und dann hasse ich dich und cancel dich. Ja, und so steuerst du die Leute. Dann haben wir noch einen Beitrag über die Beerdigung von Queen Elizabeth. Das war eine riesenaufwendige Sicherheitsoperation. Wir haben nochmal den ganzen wichtigen Kontext geliefert, dass halt Royals immer dann hier unter besonderem Schutz standen. Was aber nicht perfekt ist. Also es gab ja das Attentat gegen den alten Louis Mountbatten. Wurde in die Luft gejagt hier von IRA-Leuten mit seinem Fischerboot da in Irland. Wobei dieses Attentat schon irgendwo komisch ist, weil ich meine, es gab so viele Warnungen, detaillierte Warnungen vorher, auch Warnungen wegen dem Boot. Und trotzdem gelang dieses Attentat. Also MI6 hatte gewarnt, Polizei gewarnt, SAS Corporal hatte gewarnt. Ja. Also wie konnte man das so zulassen? Das ist schon seltsam. Dann Prinzessin Diana haben wir auch mal geklärt hier. Diana wollte den ganzen Schutz nicht mehr und Diana war aber trotzdem eine Zielscheibe. Auch die Fayettes waren Zielscheiben. Und es ist zu billig und zu simpel, einfach nur zu sagen, es sei irgendwie total offensichtlich, dass der Palast Diana umgelegt hätte. So einfach ist es nicht. Ich meine, wäre ja schön, wenn meine Arbeit so einfach wäre. Ich meine, den Tod von Louis Mountbatten hat auch niemand gesagt. Der Palast hätte ihn umgelegt. Dann, hier gab es noch einen Fall. 1974 gelang es einem Entführer, Prinzessin Anne kurzzeitig in seine Gewalt zu bringen, mit der Absicht, 2 Millionen Pfund Lösegeld zu erpressen. Schießerei brach aus, wurde schließlich verhaftet. Er war nicht polizeibekannt, er war irgendwie ein bisschen kirre im Kopf, hatte einen abstrusen Plan, mit einem Geldkoffer in die Schweiz und wieder zurückzufliegen. Nicht alle Tassen im Schrank. Das heißt, war das nicht nur Probleme und Bedrohungen durch Waliser, Iren, Kommunisten, sondern auch einsame Verrückte. 1977 stand ein Besuch der Queen und von Prinz Philip in Nordirland an, wo sich Anhänger und Gegner der Krone bitter bekämpfen. Das ist alles super heikel. Dann gab es noch einen weiteren Vorfall. Prinz Charles bei seinem Studium an Cambridge sollte entführt werden von radikalen Feministengruppen. Ist kein Scherz. Dann diese komischen Sonderheiten, den Royal Protection Officers war es nicht erlaubt gewesen, Elizabeth notfalls zu Boden zu reißen, um sie zu schützen vor einem Attentäter. Das ist nicht so wie beim Secret Service in den USA. Der Secret Service kann sogar einen Präsidenten countermanden. Das heißt, wenn der Präsident sagt, ich mache jetzt das und jenes, kann der Secret Service sagen, nope, wir schleifen dich jetzt notfalls an den Haaren hier irgendwo anders hin. Und als 1963 John F. Kennedy erschossen wurde, und im Laufe des Jahrzehnts seine kommunistische Terrorkampagne an Fahrt aufnahm, wurde die Sicherheit auch für den Adel verstärkt. War anscheinend nicht genug. Also es gab dann diese MAC-Organisation, legte haufenweise, das waren diese Waliser, legten haufenweise Bomben, schufen dann lauter kleine Terrorzellen und diese Struktur wurde später von der IRA kopiert. Dann gab es noch einen Vorfall. Wo war das? Hier. Ein Jahr bevor Lord Louis Mountbatten in die Luft gejagt wurde, ein Jahr zuvor war sein Cousin Prinz Moritz von Hessen-Kassel entführt und verletzt worden. Das ist eine interessante Geschichte. Also da hat man, irgendein Nachbar hat das dann gesehen, dass er entführt wird und die Entführer haben ein paar Fehler gemacht, aber nichtsdestotrotz, sofort kam die Mega-Fahndung, Schleierfahndung, Ringfahndung, bum, bum, bum und sofort hatte man das dann gelöst. Ich meine, für Joe Schmo Normalo Steuerzahler wäre wahrscheinlich nicht so ein Aufwand betrieben worden. Das war auch eine ganz interessante Nummer hier. Dann, die Meldung hatten wir auch schon. Okay, kommen wir noch kurz zu Kommentaren hier von unseren Lesern, Hörern. Zuschauern. Hier schreibt jemand folgendes. Putin, also er schreibt hier, Putin hat heute die Mobilmachung verkündet. Wird es ein Video dazu geben, was das Worst-Case-Szenario für uns in Deutschland? Ist ein Einmarsch der Russen, zum Beispiel in Polen, realistisch? Möglicherweise sogar wieder nach Deutschland. Habe ich alles genau erklärt in meinem neuesten Buch, Kartell der Supermächte, Band 7, Weltkrieg oder Weltregierung. Also ich kann die Optionen beschreiben und wie man halt möglichst schnell als Deutscher darauf reagieren sollte, wenn sich irgendwas abzeichnet. Das heißt, ich kann die Toolbox genau erklären, ich kann aber nicht exakt sagen, welche von den Optionen wann zum Einsatz kommen wird. Also ich hatte zum Beispiel mit genau der Eskalation gerechnet 2020, nicht für 2022. Es kam Corona dazwischen. Wir haben keine Kristallkugel, aber wir können halt trotzdem sehr, sehr genau rekonstruieren, welche Optionen da bestehen. Also es kann natürlich sein, dass die Russen da größer aufdrehen und Nordkoreaner mitholen und dann hier halt größere Eroberungen machen, vielleicht in Finnland und Polen und Baltikum. Polen ist schon irgendwie noch fair game, es ist ja kein richtiges NATO-Mitglied. Deutschland, also Westdeutschland ist da schon eher sicheres Territorium. Es gibt ja viele US-Einrichtungen hier auch in Belgien und so. Also Westdeutschland ist eher sicher. Ostdeutschland, fair game. Das habe ich auch schon mal genauer erklärt. Das ist halt einfach, viele Leute in Ostdeutschland wollen eine Russenbindung. Da gibt es keine wichtigen Einrichtungen, die für die NATO jetzt so relevant sind. Und ja, wäre einfach eine Wiederaufführung des alten Theaterstücks aus dem Kalten Krieg, eine neue deutsche Teilung und man lockt dann vielleicht, das sage ich auch immer wieder, man lockt dann vielleicht viele unzufriedene rechte Leute und linke Leute oder was auch immer, man lockt die vielleicht dann nach Ostdeutschland voll in die Falle, kann sie dann einsperren und die NATO lacht sich dann in Ast und sagt, hihi, wir sind sie losgeworden, wir mussten die nicht mal rausschmeißen, wir mussten kein Recht dehnen oder brechen, die sind einfach gegangen. Ja, und hocken dann in der Falle. Also wie gesagt, kein Grund jetzt den Weltuntergang zu wähnen. Es hat sich jetzt grundlegend an der globalen Situation jetzt nichts verändert. Ist schon ein wichtiger Schritt, der jetzt passiert ist. Aber ich empfehle Ihnen dringend mein neues Buch. Dann wissen Sie wirklich mehr als die allermeisten Leute auf dem Planeten. Wer weiß, wie wenige Leute das eigentlich alles so aufgedröselt bekamen. Wer überhaupt Zugriff hat zu bestimmten Informationen. Wohlgemerkt, seit 20 Jahren oder was. Spezialisiere ich mich auf die Supermächte, ihr Verhältnis zueinander. Ich habe mir die allerbesten der besten Bücher von den besten Experten gejagt und dann über 700 Stück davon halt durchgearbeitet und quer verglichen und bin dann über das Quellmaterial natürlich deutlich hinausgegangen. Also und ich würde jetzt auch nicht im Gegensatz dazu jetzt irgendwie anspringen auf diese Idiotenpropaganda. Von wegen, man müsste doch nur verhandeln mit den Russen und die Pipeline wieder aufdrehen und diplomatisch hier eine Lösung finden und dann irgendwie jeden komischen Deal akzeptieren. Das ist auch nicht eine Lösung, weil wenn du jetzt halt eben dann die Ukraine an die Russen verfütterst, dann ist Polen halt als nächstes dran oder whatever. Es macht dich in dem Sinne jetzt auch nicht sicherer, wenn du jetzt auf die Russen so einsteigst. Dann schreibt hier jemand Folgendes. Alex, denkst du, dass im Winter die Bundeswehr und Polizei gegen die Bürger eingesetzt werden, wenn es zu großen Protesten gegen die Regierung kommt? Wie siehst du das? Das hatte ich ja in dem Video eigentlich schon erklärt. Also es ist natürlich immer eine Option, auch schon vor 10, 20, 30, 40, 50, 60 Jahren gewesen, dass halt eben die Bundeswehr im begrenzten Umfang auch im Inland eingesetzt wird. Also halt fürs Grobe, Checkpoints und so, Antiterror. Also wenn jetzt halt eben dann irgendeine Querschusser oder irgendeine verrückten Organisation jetzt hier terroristische Mittel einsetzt, welche Politiker entführt oder Flugzeuge entführt, die ganzen Klassiker, da wirst du schon sehen, dass halt dann nicht nur GSG 9 und sowas zum Einsatz kommt, sondern dass halt eben dann die Bundeswehr kommt oder halt so Sondereinheiten. Da wird dann richtig geballert. Aber das wird natürlich dann schon so vermarktet werden und wenn halt eben die Terroristen dann so krass sind, dann wird das die Bevölkerung auch so akzeptieren. Es wird jetzt nicht so als großer Tabubruch wahrgenommen werden, dass halt eben die kleine und relativ schwache Bundeswehr halt im Inland so ein paar Aufgaben übernimmt. Es gibt auch Marines aus Amerika, die ja eingeflogen werden können, relativ schnell. Es gibt andere amerikanische Soldaten hier. Es gibt Briten, die hierher kommen können. Es gibt Privatpolizisten, die man hierher bringen kann von Firmen wie G4S. Das ist eine Riesenfirma. Also da gibt es natürlich solche verborgenen, mehr oder minder verborgenen Sicherheitsoptionen. Aber ich würde jetzt nicht einfach so sich mich einlassen auf dieses Geschrei im Internet von wegen, da kommt jetzt gleich die mega offene Diktatur. Das hat man ja auch immer angekündigt hier die ganze Zeit wegen Corona-Maßnahmen. Ich meine, was haben Wissenschaftler ewige Zeit vor Corona gesagt? Also für Wissenschaftler aus verschiedenen Ländern. Es kommt irgendwann eine Pandemie. Und wir wissen, wir haben dann nicht sofort das perfekte Handbuch und es wird halt schwierig, darauf zu reagieren. Und genauso ist es gekommen, genauso hat man auf die Pandemie reagiert. Man hat sich halt also durchgewurschtelt, wie es halt irgendwie ging. Und da war jetzt nichts Überraschendes in dem Sinne dabei. Aber Leute haben immer gesagt, in den nächsten Monaten kommt die offene Corona-Diktatur und dann die Volldiktatur und die Volldiktatur. Und sie ist bis heute nicht gekommen, weil wir im Westen eben nicht in einem solchen System leben, sondern man hat eben diese cleveren Systeme geschaffen, wo man scheinbare Freiheit hat und eine Wahlmöglichkeit hat. Ja, und wir haben ja gesehen, es wurde ja schon terroristisch von irgendwelchen Internetleuten, die da so sich alles einreden lassen. Sich wird ein Politiker erschossen, dann wird irgendwie ein Tankstellen wird erschossen, weil er auf eine Maske hingewiesen, Maskenpflicht hingewiesen hat. Dann halt Aufrufe im Netz zu Tribunalen und so. Ich meine, es würde eben dann bunt werden, wenn irgendjemand irgendeine Bombe legt und dann landen irgendwie andere Leute vor Gericht und Verhandlungen werden dann geführt, was weiß ich, wie gegen diesen Janich-Typen. Und je nachdem, wie gerade das politische Klima ist oder wie gerade die Sicherheitslage ist, umso krasser wird sowas dann auch, also wird der existierende Rechtsrahmen halt dann eben noch rausgereizt. Ja, und da gibt es einen breiten Rahmen. Und wenn halt eben dann zeitlich der Janich nicht dann irgendwie Pech hat, dann wird eben da höher aufgedreht und was weiß ich, dann springen halt Jahre in Haft mit raus. Ja, also jetzt nicht irgendwie sich weiter radikalisieren lassen von dem Geschrei, die Bundeswehr gegen die Bürger und jetzt erst recht und so, sondern du musst halt wirklich dann viel cleverer vorgehen, um deine Interessen durchzusetzen als Bürger. Du musst halt, alle Ebenen bedienen, ja, also das Politische und das Nachrichtendienstliche. Ansonsten bist du halt eben dann immer nur wie so ein Blatt im Wind, das umhergeblasen wird. Dann fragt jemand nach Literatur, private Geheimdienste. Also gibt es jetzt nichts viel Spezifisches, außer vielleicht. Also explizit ist außer vielleicht Carina Urbachs Buch oder The Secret Royals. Also man muss das selber aufwendig rekonstruieren. Es wird einem halt nicht leicht gemacht, wenn du jetzt tatsächlich dann die Geschichte der westlichen Geheimdienste zurückverfolgen willst. Also vor allem vor das 20. Jahrhundert zurückverfolgen willst. Das ist unglaublich aufwendig. So viele einzelne Details, die du da aufarbeiten musst. Und du hast jetzt nicht so diesen einen Akten, diesen einen Aktenschrank, wo jetzt dann bequem alles drinsteht. Was du einfach so auswerten kannst, hast jetzt auch nicht einfach so einen Stapel an Standardwerken, den du dir holen kannst, denn da steht alles drin. Das ist so einfach nicht. Es sind halt viele, die manchmal fragen, ja, aber welche spezifischen Quellen und Quellen und Quellen, die stellen sich das irgendwie so vor, dass man da irgendwie, dass einem da die passenden Akten in den Schoß fallen und so und dass das dann alles schnell aufgeklärt ist, aber so funktioniert das nicht. Dann fragt jemand hier Folgendes, fragt hier, steht es eigentlich fest, dass diese Kartellstrategie der Supermächte mit diesem neuen Konflikt hier aufgeht? Oder können die Supermächte durch verschiedene Faktoren in ihrem Handlungsspielraum eingeschränkt werden? Also, eine Kartellstrategie wäre nur dann gewählt worden, wenn es die beste aller Optionen war. Allerdings hätte selbst diese Kartelloption so große spezifische Risiken eigentlich mit eingebaut, dass sie daran zugrunde gehen könnte. Ich denke, wenn sich herumspräche, was wirklich los ist, würde das so eine Kettenreaktion auslösen. Ich meine, das bietet natürlich dann auch wieder Risiken, aber ich meine, what other choice do we have? Dann. Dann fragt hier jemand. Oder schreibt hier jemand Folgendes. Also hier fragt jemand, oder hier sagt jemand, wie interpretieren aus deiner eigenen Analyse, dass du die dritte Staatsgewalt, die Exekutive, befürwortest, oder haben wir das falsch interpretiert? Bitten diesbezüglich gerne um Aufklärung. Weiß nicht genau, was damit gemeint ist. Also, ich habe das ja mal genauer erklärt, dass es einfach, es gibt keine hundertprozentige Antwort. Ja, aus rein wissenschaftlicher Sicht, es gibt keine richtige Antwort, welches System wie genau sein müsste, das uns dann halt eben Sicherheit, dass das uns am meisten Sicherheit bietet und am meisten Wohlstand bietet. Ja. Also da muss man wirklich immer wieder neu konstruieren und improvisieren. Wir machen das ja auch, dass wir an der Baustelle arbeiten und was dazu sagen. Aber es gibt jetzt nicht diese eine fix und fertige Ideologie, wo man sagen kann, ja, das ist up to date und das ist alles richtig. So einfach ist es leider nicht. Und die meisten Ideologien sind hoffnungslos veraltet. Fortschritt war verboten. Man will nicht, dass die Leute da mehr schnallen. Also meistens ist es so, die Leute denken, alle anderen sind in Standardkategorien. Also müssten wir von Recent Day auch in Standardkategorien sein. Und dann wollen sie halt irgendwie wissen, welcher Standardkategorie wir angehören und bereiten sich mental schon mal vor auf ihren Standardaktivismus. Also, was weiß ich, wir wären zu staatsgläubig oder wir wären zu dies oder zu jenes, aber wir sind da eigentlich nicht so auf dieser Standardlinie. Dann letzter Kommentar. Oder letzter Kommentar hier. Hier Karl schreibt zu diesem Diana-Vorfall, schreibt ihr Folgendes. Hätten Terroristen nur Al-Fayed umbringen wollen, hätten sie den auch alleine erwischen können. Wieso noch zusätzlich das Risiko eingehen und die weltweit beliebteste und bekannteste Ex-Adlige oder Adlige zu ermorden, wenn sie überhaupt nicht das Ziel war, ergibt so keinen Sinn für mich. Vielleicht waren ja beide das Ziel, weil beide brisante Insider-Informationen hatten. Aber eigentlich ist jede Meinung dazu eine Spekulation. Ja, genauso muss man umgekehrt fragen, weshalb jemand vom Palast Diana umbringen würde mit einer überkomplizierten Aktion auf französischem Boden, wo gar nicht klar wäre, ob der provozierte Autounfall sie überhaupt richtig töten würde. Also der Fall ist sehr, sehr kompliziert. Also die Fayettes sind komisch und haben Verbindungen zu Britannien Fayettes haben sich vielleicht viele Feinde gemacht, international. Die Royals haben sich viele Feinde gemacht, international. Es wird halt wurde viel gelabert über Diana. Ja, und einige Leute, die dazu sich äußern, die verstehen nicht mal wirklich, was eine richtige Beweisführung ist, wie eine Ermittlung abläuft. Und was jetzt eine schlüssige Beweisführung ist. Also da gibt es Leute, die einfach, die verweisen dann darauf, ja, aber Diana hat auch gesagt, vorher Charles würde sie umbringen mit einem Autounfall. Und das sei doch der Fall klar. Also das sei dann irgendwie quasi der schlüssige Beweis und anhand von so einem Beweis könnte man quasi Prinz Charles dann verurteilen. Also Leute wissen nicht mal, wie sowas eigentlich abläuft. Ja, das heißt, da kommt dann raus, die war seit 1987 total paranoid neben ihren 10 anderen psychischen Störungen. Und wenn die bei abgefahrenen Bremsen schon ein Attentat vermutete, dann ist ihre Aussage dahingehend oder eine von ihren Aussagen dahingehend auch nichts wert. Ja, auch wenn sie sich so geäußert hat über Charles, das hat dann überhaupt keine richtige Beweiskraft mehr. So kommt man da nicht So kommt man da nicht weiter. Und es bringt auch nichts, halt eben diese Figur Diana so zu überhöhen. Also sie sei jetzt irgendwie diese engelsgleiche Rebellin gewesen und Retterin der Welt gewesen und so. Das war ein psychisch krankes Prinzesschen, die dann irgendwie halt nicht mehr richtig gerafft hat, was ist jetzt real und was ist nicht real. Und dann ist sie gestorben. Und es ist üblich, wenn ein Promi stirbt, dann kommen verschiedene Ideologen und erheben dann diese gestorbene Person zu einem Märtyrer. Also, selbst wenn Michael Jackson verstarb, hieß es dann, Michael Jackson war gegen die New World Order und so. Oder John F. Kennedy, dann kamen die Linken und sagen, John F. Kennedy war unser Held, obwohl Kennedy eigentlich total pro Establishment war und pro Militär und pro Geheimdienste. Und dann kamen die Schwurbel-Truther und sagten, Kennedy war unser Mann, er wollte die Zentralbank entmachten und Kennedy wollte die New World Order entmachten und die Weisen von Zion entmachten. Und das stimmt halt eben auch nicht, ja. Also, ich sage, jeder interpretiert das dann immer so, wie es einem gerade irgendwie passt. Wir interpretieren Dinge, wie sie einfach sind. Also, das war's im Rahmen der heutigen Sendung. Wir sind im Laufe der Woche zurück. Schauen Sie rein, shop.recenter.com. Danke für den Support und die Aufmerksamkeit. Bleiben Sie frei und machen Sie sich nützlich.